Hallo und herzlich willkommen zum Bordcast. Hier ist Frederik und heute haben wir endlich mal wieder eine richtig schöne, astreine, satte Rezensionsfolge. Vor kurzem gab es schon eine mit dem Manu Fritsch, also habe ich mir heute mal wieder einen alten Bekannten eingeladen, um zum Jahresausklang ein paar Spiele zu rezensieren. Ob wir dabei versöhnlich und weihnachtlich miteinander umgehen oder ob wir mit den Spielen hart ins Gericht gehen und ja, sie verreißen wie Geschenkpapier unter dem Weihnachtsbaum. Das werden wir gleich sehen. Und du erfährst, um welche Spiele es heute geht und welchen Gast ich mir eingeladen habe. Wie immer, wenn du dranbleibst. Ich habe schon gerade gesagt, ein alter Bekannter, den ich mir eingeladen habe. Stefan, schön, dass du wieder da bist. Ist ja schon wieder ein Augenblickchen her. Herzlich willkommen im Podcast mal wieder. Kennst du dich überhaupt noch aus hier?
Ja, danke. Ich muss hier vorne, glaube ich, links rein. Und dann, welche Tür war es doch gleich? Ja, ich glaube, ich finde mich noch zurecht hier. Danke, dass ich wieder dabei sein darf heute. Und schon mal guten Rutsch oder frohes Neues, je nachdem, wann die Folge ausgestrahlt wird und wann man uns hier zuhört.
Ja, auf jeden Fall vor Silvester. Die kommt auf jeden Fall noch vor unserem großen Jahresrückblick. Und insofern, auch einen guten Rutsch kann man jetzt schon mal wünschen. Und natürlich heute auch über ein paar Spiele sprechen. Wir haben uns ein paar Spiele heute mal ausgesucht, wo wir, glaube ich, ein paar Kontroversen dabei haben werden. Zumindest rechne ich damit. Wir haben ein paar Spiele dabei, wo ich sage, die sind echte Highlights. Und wir haben ein paar Spiele dabei, wo ich sage, uiuiuiui. Das war nix. Wie ist es bei dir, so mal global galaktisch gesehen?
Exakt genauso. Ich gucke gerade nochmal auf die Liste und es fällt mir jetzt schon schwer, nicht emotional zu werden, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Bis auf einen Titel, über den wir gleich als erstes sprechen werden. Da bin ich nicht ganz so emotional. Aber bei den anderen, da werden wir gleich einiges zu bereden haben. Ich freue mich schon sehr drauf.
Ja, wir packen auf jeden Fall die Samthandschuhe, glaube ich, heute ein bisschen mal in die Tasche. Und gucken mal, es wird, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen robuster und rustikaler zugehen. Und wir werden heute sehr viel handeln. Wir sind viel am Handeln, wir sind viel am Tauschen, wir sind viel am Auswählen. Und das tun wir direkt beim ersten Spiel. Und das hast du uns mitgebracht. Und das Schöne, ich habe das Spiel kennengelernt, weil es mir der Autor erklärt hat, nämlich beim Spiel des Jahresabend in der Philharmonie in Essen. Abends saßen wir mit Friedemann Friese am Tisch und da warst du, glaube ich, auch dabei. Das war, glaube ich, auch deine erste Partie, wenn ich mich richtig erinnere. Und danach sind noch einige gefolgt. Meine letzte, zuletzt gerade gestern Abend bei unserem lieben Freund Nico Wagner. Liebe Grüße und Daniel, dem Urbrettergogen, habe ich es gestern gerade nochmal gespielt und jetzt schon etliche Partien davon auf dem Buckel. Und stell's uns vor und dann gucken wir mal, was wir dazu zu sagen haben.
Ja, mache ich gerne. Ja, Formidable heißt das Ganze. Im Englischen ist der Titel Formidable Farm. Da haben wir auch wirklich die 2F aus dem Verlagstitel 2F-Spiele von Friedemann Friese. Ein Spiel für 1 bis 4 Personen und ja, es geht ums Handeln. Du hast es ja schon ganz richtig gesagt. Und wenn wir die Schachtel aufmachen, dann fallen uns erstmal 90 Feldfrüchte entgegen. Wir haben Getreidetoken, Tomaten, Gurken, Schweine und Schafe. Es sieht eigentlich aus wie so ein Spiel von Uwe Rosenberg erstmal, wenn ich mir das so anschaue. Und dann hast du einen dicken Stapel Karten. Insgesamt sind das 119 Handelskarten und die sind auch so der Kern des ganzen Spiels. Dazu gibt's noch einen Nachschubplan, das ist so ein kleines rundes Board, was in die Mitte kommt. Und einen Token, ja, auch da lässt Uwe Rosenberg wieder grüßen. Wir haben so eine Art Arbeitereinsatzmechanismus. Denn jedes Mal, wenn wir dran sind, dürfen wir unseren Arbeiter oder unseren Token auf diesen Nachschubplan einsetzen und nehmen uns dann die entsprechenden Früchte, die da abgebildet sind. Also 2 Tomaten, 3 Getreide oder was auch immer. Eins von den 6 Feldern gerade auswirft. Ja, und der Kern ist dann, wie sagt ihr schon, das sind die Handelskarten, denn wir haben 30 Stück, nein, das ist zu zweit 30, also es hängt von der Spielerzahl ab, wie viel wir kriegen, einen verdeckten Stapel an Handelskarten, von dem wir 3 erstmal auf die Hand ziehen. Und das Ziel ist es, diese Handelskarten abzuarbeiten und loszuwerden, denn wer zuerst seinen Stapel komplett durchgearbeitet hat, der hat das Spiel gewonnen. Wir haben also ein klassisches Wettrennen hier. Ja, und auf diesen Handelskarten sind so klassische Tauschaktionen drauf, also zum Beispiel, gib 2 Tomaten ab für 2 Gurken. Oder gib eine Gurke ab, um dann ein Getreide in ein Schwein zu tauschen und so weiter. Und ich kann bis zu 3 von diesen Aufträgen von meiner Hand jede Runde erfüllen und dann eben wieder Feldfrüchte abgeben, um neue zu bekommen. Das Gemeine ist, ich darf nicht einfach Karten nachziehen. Ich habe diesen Stapel vor mir liegen, aber ich darf auf den nicht zugreifen, außer Zum Beispiel, ich erfülle einen Auftrag, der mich dann durch die Abgabe von Früchten wiederum Karten ziehen lässt. Und so komme ich an diese neuen Karten dann nämlich ran. Ja, und da das Ganze ja natürlich immer nicht so super gut zusammenpasst, was ich auf der Hand habe, haben wir auch noch 5 allgemeine Aufträge ausliegen. Die sind für jeden, der mitspielt, zugänglich. Da kann ich dann sagen, oh, da das sieht gerade günstig aus, da ich habe gerade noch 2 Getreide übrig, um vielleicht dann ein Schwein zu kriegen, was ich für einen anderen Auftrag von meiner Hand brauche. Dann darf ich einen von diesen allgemeinen Aufträgen auch erfüllen und dann vor mir ablegen. Und das Schöne ist, diese erfüllten Aufträge lege ich dann verdeckt zur Seite und das ist eine Art neue Währung, die noch mit dabei ist. Denn ich kann für 3 Aufträge, 3 erfüllte Aufträge, die ich abgebe, eine neue Karte auf die Hand ziehen. Ich kann auch einfach eine neue Feldfrucht aus dem Vorrat in meinen Vorrat legen. Und ich kann dann auch noch sowas machen wie zum Beispiel, dass ich auf einem dieser Felder stehen bleibe von diesem Nachschubplan für 2 Karten. Das ist nochmal so ein kleiner schöner Twist, der mit dabei ist. Ja, und eigentlich ist es ein ständiges Getausche, Hin- und Hergeschiebe an Waren, an Früchten und ja, natürlich auch das im Auge behalten meiner Mitspielenden. Wie weit sind die denn schon mit ihrem Stapel? Muss ich jetzt ein bisschen Gas geben? Muss ich vielleicht ins Risiko gehen? Und mir hat das erstmal richtig gut gefallen, muss ich sagen, in der ersten Partie und auch jetzt nach zahlreichen weiteren Partien. Ich habe die größtenteils zu zweit absolviert. Das hat super funktioniert. Ich hatte auch schon eine Partie zu viert. Auch das klappt wirklich toll. Und ja, ich habe jetzt erstmal, was den Spielspaß angeht, gar nicht so viel auszusetzen. Wie ist denn bei dir?
Ja, was den Spielspaß angeht, habe ich auch nicht so viel auszusetzen. Und ich meine, dass das in jeder Spieleranzahl und Spielerinnenanzahl gut skaliert, ist klar, weil wir tauschen mehr oder weniger solistisch vor uns her. Das Einzige, wo wir uns ein bisschen in die Quere kommen, ist, dass wir auf diesem Plan natürlich uns versetzen und dann sind manchmal Felder blockiert, auf die ich gerne wäre. Aber dann hast du ja schon gesagt, kann ich mit dieser Währung mir schnell nochmal einen zusätzlichen Platz sichern und kann mich auf dich draufsetzen. Und das ist tatsächlich eigentlich meistens ganz gut machbar. Und wenn ich dann unbedingt jetzt die beiden Tomaten will, auf der schon 1-2 Leute sitzen, dann habe ich meistens auch genügend Geld vor mir liegen, um das dann eben auszulösen. Ich finde Formidabel auch ein ganz ordentliches Spiel. Mir gefällt gut dieses Handeln dabei. Ich finde diese Aufgabenkarten zu erledigen, eine reizvolle Aufgabe, zu gucken, wie kann ich möglichst optimal meinen Tauschkurs verändern und wie kann ich diese Karten erfüllen, selbst wenn ich vielleicht mal einen ungünstigen Tauschkurs habe. Ich will die ja erledigen und ich will dann ja möglichst viele Karten von meinem Stapel nachziehen. Deswegen gehe ich auch mitunter mal ein schlechtes Tauschgeschäft ein und tausche 4 beliebige Ressourcen in 2 beliebige Ressourcen. Mit denen kann ich aber dann wieder was machen. Ich kann dann manchmal Karten aus dem offenen Markt erfüllen, nur um dann mir vielleicht wieder eine Ressource zu tauschen und so eine Münze zu bekommen als zusätzliche Währung. Ich muss aber sagen, dass der Spielspaß nach einer Weile dann auch ein bisschen nachgelassen hat. Also das, was ich da mache, ist eine reizvolle Aufgabe. Sie ist einigermaßen solistisch und die Kommunikation ist meistens nur so, okay, also jetzt nehme ich mir ein Schaf hier aus, ich setze mich hier rüber, nehme mir jetzt ein Schaf, das Schaf tausche ich in 3 Getreide, die 3 Getreide tausche ich hier 2-1 gegen ein Schwein, mit dem Schwein nehme ich mir noch 2 Tomaten und dann habe ich meine 3 Karten erfüllt und dann lege ich die zur Seite und dann kommt der Nächste und sagt, so, ich setze mich hier drauf, ich nehme mir jetzt 2 Gurken, eine der Gurken tausche ich mit dem Getreide, was hier vor mir liegt, in 2 Tomaten, die eine Tomate und die Gurke, die ich noch habe, so, und dann ist das eigentlich die ganze Kommunikation und das Reden, das ist so das, was wir da 30, 40 Minuten lang machen. Und das erschöpft sich aus meiner Sicht nach einer Weile. Also dieses Tauschen finde ich durchaus vergnüglich und ich habe jetzt auch immer wieder Leute gehabt, denen ich das mal gezeigt habe und die dann sagten, ach, das ist ja irgendwie ganz cool, aber es kommt selten vor, dass Leute das wiederholt spielen wollen. Also dass wir nach einer Partie sagen, oh komm, das spielen wir jetzt direkt nochmal oder dass wir jetzt auf die Idee kämen zu sagen, komm, lass uns das nochmal zusammen spielen, das ist doch so cool gewesen. Und ich habe jetzt auch, verschenke ja sehr viele meiner alten Rezensionsexemplare und habe es relativ oft bei Leuten gesagt, wollt ihr es haben? Nee, du, das reicht uns auch einmal. Also das war jetzt so kein Spiel, bei dem irgendjemand so richtig hart begeistert gewesen wäre in meinen vielen Runden. Und ich habe es gestern ja dann nochmal mit dem Nico und dem Daniel gespielt. Wir hatten noch so 20 Minuten zu überbrücken, bis das Essen kam. Und der Daniel sagt dann hinterher auch, ja gut, das ist halt mehr so eine Beschäftigung als wirklich ein Spiel. Und genauso sehe ich es tatsächlich auch. Eine, die ich gerne mache, also durchaus interessant, aber es gibt eine Solo-Regel dabei und es macht keinen Unterschied, ob ich das jetzt solo spiele oder ob wir das gegeneinander spielen. Klar, es ist ein bisschen so ein Wettrennen, aber viel mehr passiert da eigentlich nicht. Und das ist mir dann, irgendwann ist dieser Gag dann verflogen. So, das wäre so mein Ersteindruck und dann habe ich gleich noch einen massiven Kritikpunkt, aber wie ist denn bei dir der Spielspaß? Wie hat er sich über die Zeit gerettet?
Den Kritikpunkt, ich glaube, den ahne ich schon, da komme ich auch gleich nochmal drauf. Aber ich kann das nachvollziehen und ich sehe das auch ähnlich, habe bei mir auf dem Zettel stehen, spielt sich halt so ein bisschen repetitiv. Ne? Du tauscht und tauscht und tauscht und arbeitest die Karten so ab. Und am Ende hast du dich so ein bisschen totgetauscht und das Spiel ist vorbei. Das macht mir Spaß, das macht auch meiner Frau viel Spaß. Die hat es auch wirklich schon mehrfach nochmal gefordert. Nicht, weil sie jetzt sagt, das ist jetzt was, was mich total reizt, das jetzt neu zu erforschen und kennenzulernen. Das war immer eher so ein Feierabendspiel. Ja. Wir haben uns dann hingesetzt, ein bisschen abschalten, so ein bisschen stumpf runterspielen. Das hört sich jetzt negativer an, als ich es meine. Und dafür ist es wirklich schön und das hat mir auch dann wirklich, wirklich Freude bereitet. Genau, und was ich herausheben möchte noch so ein klein bisschen, ich mochte diesen Grafikstil sehr gerne. Das ist nicht wahnsinnig viel Grafik, aber dieses Cover und so, das hat mich unheimlich erinnert. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ein Point-and-Click-Adventure namens Deponia. Das war mal eine Zeit lang so in aller Munde, zumindest im deutschsprachigen Raum, hat so ein bisschen Monkey Island-Anleihen.
Nie gehört.
Okay, gibt sogar 4 Teile von, aber ich glaube, die es kennen, werden nachvollziehen können, was ich meine. Das hat mich daran erstmal erinnert und das ist dann so gleich so ein bisschen so ein heimeliges Gefühl. Ich finde auch schön, wenn dann manchmal solche Ketten erkannt werden, wenn du dann da sitzt und siehst so, ah, guck mal hier, das passt jetzt super gut zusammen. Das ist so ein belohnendes Gefühl. Da ist es manchmal schon fast schade, dass es auf 3 Aufträge auch begrenzt ist. Da willst du am liebsten gleich weitermachen, weil du siehst, oh komm hier, 4., 5., 6. Karte würde auch noch gehen. Das hat natürlich spielmechanisch seinen Sinn und ich kann es auch nachvollziehen, warum das unterbunden wird. Man wird auch so ein bisschen besser nach 1, 2 Partien. Man erkennt es besser. Aber ja, ich sehe das genauso. Es ist jetzt kein Highlight, es ist ein stabiles, solides Spiel, was ich durchaus auch immer wieder mal hervorholen würde, so nach Feierabend und dafür ist es gut. Und jetzt bin ich mal gespannt auf deinen Kritikpunkt. Ich nehme an, er hat ein bisschen was mit der Symbolik zu tun.
Ein ganz kleines bisschen was, ja. Also, was du gerade sagst, ist genau das Reizvolle, ne? Diese Kettenzüge aufzubauen, so eine Mini-Mini-Mini-Engine, die wirkt dann wieder abgewürgt, weil du halt nur 3 Karten spielen darfst, aber das ist genau das Reizvolle, was mir dann auch Spaß macht und was dieses Belohnungsgefühl macht. Ah, jetzt mache ich das, dann kann ich das machen, dann kann ich das machen. Cool, dann war es irgendwie ein guter Zug. Ich habe aber manchmal auch so Züge, wo ich sage, okay, ich ziehe eine Karte, mehr kann ich gerade nicht machen. Oder ich nehme mir 2 Tomaten, mit denen kann ich aber noch nichts anfangen. Ja, und die Symbolik, also du musst bei jeder 2. Karte, musst du in der Anleitung auf der Rückseite nachschauen, was ist denn eigentlich gemeint mit diesem Symbol? Klar gibt es ganz einfache Sachen, die da heißen, tausche eine Gurke und ein Getreide und du darfst dann irgendwie ein Schaf nehmen. Es gibt aber dann auch so Symbole wie, wenn du auf dem Marktfeld stehst, dann darfst du jetzt die entweder Aktionen wiederholen, die du gemacht hast oder die, die dein Vorgänger gemacht hat oder die vom gegenüberliegenden Feld oder die von einem benachbarten Feld. Und das ist alles nur mit so Dreiecken und Pfeilen beschrieben. Oder ziehe 3 Karten, nimm 2 auf die Hand und schieb eine unter den Stapel oder so. Und das sind alles Dinge, die weiß man dann irgendwann wieder. Aber du musst doch, und ich habe jetzt wirklich etliche Partien, also 8 Partien oder 9 Partien habe ich mit Sicherheit von Formidable, muss immer wieder diese Rückseite von dem Anleitungsheft dahinlegen und dann gucken wir nach. Und es ist nicht so, dass man das dann mit einem Blick erfassen könnte, sondern es ist oft so, dass du dann irgendwie oben das eine Symbol erklärt hast, unten das andere Symbol erklärt hast und dann sagst, okay, warte mal, das ist das, ach, das ist das, okay. Ah ja, ich glaube, das ist das. Und trotzdem gibt's immer noch hinreichend viele Karten, bei denen das nicht eindeutig ist und bei denen wir dann am Tisch sitzen und sagen, verstehst du das so oder verstehst du das so? Und dann diskutieren wir kurz und dann einigen wir uns auf was. Und ich finde, bei einem Spiel, wo es so entscheidend davon abhängt, dass du die Karten erledigst und damit noch einen zusätzlichen Effekt auslöst, sollten alle Karteneffekte vollkommen eindeutig sein. Und ja, die allermeisten sind eindeutig. Es gibt ein paar, die finde ich missverständlich dargestellt. Aber dieses permanente Nachschauen bei so Kleinigkeiten, die finde ich wirklich anstrengend. Das ist ein bisschen dem geschuldet, dass jede dieser Karten natürlich einzigartig ist. Also es gibt keine einzige Karte, die sich wiederholt in dem Spiel. Das ist ja auch erstmal eine Leistung. Und gleichzeitig finde ich es mitunter ein kleines bisschen mühselig, dann immer wieder nachzuschauen. Und das nimmt so diesen Spielfluss, dieses, ach, ich erledige jetzt meine 3 Karten und dann habe ich das gemacht und es fühlt sich gut an. Das nimmt diesen Spielfluss so ein kleines bisschen raus. So. Und das wäre mein großer Kritikpunkt. Also gar nicht die Gestaltung, die finde ich okay. Also spricht mich jetzt nicht total an, aber die finde ich okay. Die ist einigermaßen minimalistisch und so. Aber Die Symbolik finde ich mitunter wirklich schwer verständlich und auch schwer erträglich, ehrlich gesagt.
Ich finde sie ehrlich gesagt katastrophal, stellenweise. Und unsere erste Amtshandlung nach dem Aufbau von Formidable war eigentlich immer diese Anleitung mit der Rückseite an ein Glas zu lehnen und für alle sichtbar aufzustellen. Weil auch ich habe keine einzige Partie erlebt, wo wir nicht mindestens 2-3 Mal nachgucken mussten. Und da gibt es teilweise Passagen, da sind 7 Symbole mit Schrägstrichen getrennt und in dem Erklärtext darunter sind 7 Effekte mit Schrägstrichen getrennt. Das ist eine absolute Katastrophe. Das ist völlig unlesbar. Du sitzt jedes Mal davor und suchst den richtigen Abschnitt und also das, sie haben natürlich versucht, alle Effekte auf eine Seite zu pressen. Verstehe ich und ist auch erstmal natürlich lobenswert, dass man das so übersichtlich gestalten wollte, aber eigentlich hat man genau das Gegenteil erreicht dadurch. Und insofern, auch das ist mein mit Abstand größter Kritikpunkt an diesem Spiel. Ja, ansonsten haben wir eigentlich alles gesagt.
Kann man das gut spielen, ne? Das ist, das macht alles richtig, oder wie man in der Brettspielszene beim Rezensieren sagt, es macht das, was es soll, macht es ganz gut. Ja, oder das, was es will, gegebenenfalls. Man handelt und wer zuerst gut gehandelt hat, der hat gewonnen. Ja, das war Formidable von Friedemann Friese, erschienen bei 2F Spiele. Das nächste Spiel ist ja dank Fabian von Better Late Than Never und häufiger Wiederholung durch Stefan Hollein abgespeichert mit Dumm würfeln, Punkte zählen, Spaß haben. Das war so die Überschrift, unter der es bei uns ja sehr lange lief. Und ob das immer noch so ist, das können wir ja dann gleich mal, können wir uns dann gleich mal anschauen. Denn wir sprechen über Panda Royal. Panda Royal ist ein Spiel von Nathan Jenne und Jake Jenne oder Jenne, weiß ich gar nicht. Und Panda Royal ist ein Würfelspiel, das beim Spieldas Verlag erschienen ist. Und bei diesem Spiel haben wir tatsächlich etliche Würfel mit in der Packung mit dabei. Also 106 Würfel sind da mit drin. Und das allein macht schon erstmal Freude, so ein riesen Würfelsäckchen zu haben mit ganz unterschiedlichen Würfeln. W6, W8, W12, W20. Das volle Programm ist da mit dabei. Und diese Würfel haben auch noch verschiedene Farben. Ja, und was wir machen ist, eigentlich das, was ich gerade beschrieben habe. Wir würfeln, zählen Punkte und spielen darüber dann mehrere Runden. Und nach, glaube ich, 10 Runden haben wir dann ausgewertet, wer gewonnen hat. Und das funktioniert nach unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten, denn die Würfel haben verschiedene Wertigkeiten und verschiedene Farben. Und wir ziehen zu Beginn einer Runde Würfel aus einem Säckchen, legen die in die Mitte und dürfen dann nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten entscheiden. Darf sich jeder einen Würfel aussuchen und da gibt es eben lila Würfel. Die werden einfach, wenn ich mehrere lila Würfel vor mir habe, addiert und dann der Punktewert verdoppelt. Bei den blauen Würfeln addiere ich den Wert aller eigenen blauen Würfel und wenn ich mindestens einen glitzernden blauen Würfel habe, dann verdoppelt das den blauen Gesamtwert. Bei den roten Würfeln gibt es eine schwarze und eine weiße Seite. Die schwarze Seite wird abgezogen, die weiße Seite wird addiert und dann wird dieser Wert, der dann dabei rauskommt, multipliziert mit der Anzahl der eigenen roten Würfel. Da kannst du natürlich sehr viel Glück haben, wenn du nur weiße Zahlen würfelst und die dann auch noch hoch multiplizierst. Oder du kannst sehr viel Pech haben, wenn du die schwarzen Zahlen addierst und dann was Negatives rauskommt, was du dann multiplizierst. Dann die grünen Würfel, die sind W20, die werden einfach addiert. Dann gibt es so einen Mitleidswürfel, das ist ein W12. Wer den niedrigsten Punktewert in der Vorrunde hat, bekommt den dann, den klaren Würfel, also einen transparenten, der heißt dann, ich bekomme den und darf mir dann aber einen Würfel von jemand anderem tauschen mit diesem klaren Würfel. Also da gibt's ganz unterschiedliche Wertungskriterien und wir bekommen von Runde zu Runde immer einen Würfel mehr dazu und wollen uns aus diesem Pool, den wir uns da zusammenstellen, natürlich A, was Günstiges erwürfeln und B, kann man so ein bisschen, naja, bei einem Würfelspiel von einer Strategie zu sprechen, ist natürlich absurd, aber ich kann natürlich gucken, mache ich so einen Sammlungsschwerpunkt und sage, komm, ich gehe jetzt mal voll auf die blauen Würfel und versuche da viele Punkte zu machen oder versuche ich es ein bisschen ausgewogen zu halten, um ein gewisses Risiko zu mitigieren oder so. Aber genau, so zählen wir diese Würfel, werfen die in jeder Runde in die Mitte, ermitteln unseren Punktewert für die aktuelle Runde. Dann wird nach einer bestimmten Gesetzmäßigkeit der Startspielermarker für die nächste Runde vergeben, der sogenannte Panda-Token. Die Person mit dem schlechtesten Ergebnis bekommt den Mitleidswürfel und dann geht schon wieder die neue Runde los. Ja, das machen wir 10 Runden lang und dann haben wir irgendeinen Wert zwischen 400 und 800 Punkte und addieren dann alle unsere Punkte und am Ende hat jemand gewonnen. So, das ist mehr oder weniger das Spiel. Und Stefan, da lasse ich dich jetzt mal von der Kette, denn ich glaube, das ist einer der Titel, bei dir hochgestartet ist und wo du jetzt eine gewisse Emotionalität in dir trägst und die darf jetzt natürlich raus. Ich habe nämlich auch eine Emotionalität dazu, die kommt dann ein bisschen später raus.
Ja, bin ich gespannt drauf. Ich fange erst mal an mit dem Material, denn das ist wirklich wahnsinnig vielversprechend. Ja, also du hast mich sofort, wenn du diesen Sack mit diesen, wie viel waren es, 106 Würfel, glaube ich, rausholst, weil die sind total toll gestaltet. In vielen verschiedenen Farben. Es sind W10, W12, W6, alles Mögliche dabei. Die blauen glitzern teilweise. Du hast rote und du hast schwarze und weiße Zahlen auf den roten Würfeln. Das ist total cool. Es hat einen wahnsinnigen Aufforderungscharakter. Und ich hatte total Lust, das auch auszuprobieren und war richtig gehypt drauf, nachdem der Stefan mir das vorgestellt hatte, denn ich kannte es vorher überhaupt nicht und habe davon nichts mitgekriegt, dass es erscheinen soll. Und ich kann mich an wenige Spiele erinnern, die ja von der Erwartungshaltung zu dem, was hinterher rauskam, so abgestürzt sind in diesem Jahr. Ich möchte es auch gerne begründen. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer, wirklich was richtig hart zu kritisieren, weil natürlich steckt da Arbeit drin, da steckt auch teilweise viel Liebe drin in diesen Spielen und man möchte das natürlich auch gut begründen und ich versuche das jetzt einfach mal hier an dieser Stelle.
Das ist ja auch dein Job als Kritiker.
Das ist mein Job, genau, ja.
Auch wenn es weh tut manchmal.
Genau, und in dem Fall tut es leider sehr weh, denn ja, also der Ablauf, ich will den jetzt gar nicht so haarklein auseinandernehmen, aber es ist ja so, so eine Partie dauert so ungefähr 30 Minuten so im Schnitt, würde ich sagen. Ja, wir haben 10 Runden, das heißt, ich versuche mal so ein bisschen mathematisch ranzugehen, wir haben so ungefähr 3 Minuten pro Runde, sag ich mal. Und was will ich in so einem Würfelspiel tun? Ich will meine Würfel nehmen, will sie auf den Tisch schmeißen, vielleicht irgendwie ein bisschen vorher zocken oder währenddessen zocken und dann gucken, was dabei rauskommt. Ja, ich erwarte gar nicht irgendwie hochtrabende Taktik dabei oder sogar Strategie. Und das, was ich da tue, dieses Werfen, das dauert exakt 3 Sekunden. Und dann habe ich meine Werte. Und was dann losgeht, ist Verwaltung. Verwaltung, Verwaltung, Verwaltung. Und zwar über 5 Phasen insgesamt. Denn es geht los. Ich gucke mir erstmal die gelben Würfel an. Wenn die bestimmen, den sogenannten Panda-Token, wer den bekommt. Ja, jetzt kann es halt sein, gerade in kleineren Spielerzahlen und am Anfang kommt es häufig vor, dann gibt's Gleichstände. Da muss ich die neu würfeln. Jetzt kann es passieren, dass wieder neue Gleichstände entstehen mit Leuten, die noch gar nicht involviert waren in dem Gleichstand vorher. Dann muss ich wieder neu würfeln. Alle anderen gucken zu. Dann werden die Punkte ausgerechnet. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein, das überspringe ich jetzt mal. So, und dann geht's los. Dann gibt's den sogenannten Mitleidswürfel. Das ist eine Art Catch-up-Mechanismus. Der soll halt dafür sorgen, dass die schlecht würfeln, eine Chance haben aufzuholen. Und den bekommen diejenigen mit den niedrigsten Summen. So, das heißt, plötzlich sind nicht mehr die gelben Würfel wichtig, sondern die Gesamtsummen. Jetzt kann's auch wieder hier zu Gleichständen kommen. Und der wird dann gegen den Uhrzeigersinn aufgelöst, vom Panda-Token ausgehend. Danach kommen wir zu den klaren Würfeln. Denn das sind ja, hast du gerade gesagt, die wir auch tauschen möchten. Und die wiederum werden aber im Uhrzeigersinn dann ausgelöst. Jetzt kann es aber passieren, ich bekomme einen klaren Würfel, habe auch schon 2 da liegen, gerade so in späteren Runden. Da muss ich höllisch aufpassen, dass ich die nicht vertausche miteinander und noch benutze, obwohl sie schon benutzt wurden. Dann darf ich neue Würfel wählen und das macht man wieder gemäß den gelben Würfelzahlen. Im blödesten Fall kann es sein, dass jemand meinen gelben Würfel gestohlen hat mit dem klaren Würfel. Das heißt, ich muss dann wieder auf den Block gucken, wer hat denn jetzt eigentlich die höchste Summe? Das muss ich eigentlich sowieso tun und nicht nach den gelben Würfeln auf den Tisch urteilen. Und das ist so ein so eine unnötige Verwaltung. Ich verstehe spielmechanisch, warum man sich dafür entschieden hat. Aber es bremst den Spielfluss komplett aus. Ich will doch eigentlich nur würfeln. Ich will doch eigentlich meine Würfel nehmen, auf den Tisch schmeißen und mich über hohe Zahlen freuen oder über niedrige Zahlen ärgern. Und das lässt mich dieses Spiel lange Zeit nicht. Und es wird hinten raus immer schlimmer, weil es natürlich immer mehr Würfel gibt und immer mehr Effekte, die eintreten. Ja, und dann kommen wir am Ende noch dazu, dass wir 800 Punkte zusammenrechnen müssen. Ja, ich bin ja Mathematiker, ich rechne gerne im Kopf. Bei dem Spiel hatte ich einfach keinen Bock drauf. Das ist das Einzige, an das ich mich erinnern kann, wo ich mir den Taschenrechner mal rausgeholt habe. Ja, weil es einfach so ein Punktewirrwarr ist. So, ich bin gleich fertig, aber jetzt komme ich noch mal kurz zu der Punktewertung. Das alles könnte ich vielleicht noch halbwegs verzeihen, wenn da eine coole Punktewertung hinterstehen würde. Ja, dann gucke ich mir das an. Gelbe Würfel, alles klar, ist die Punktzahl, die anzeigt. Gut, dann kommen die lila Würfel. Das ist die doppelte Punktzahl. Ja, okay. Ist jetzt nicht spektakulär, aber schon was anderes. Bei den blauen Würfeln ist es wieder die einfache Punktzahl. Es sei denn, mit einem Glitzerwürfel habe ich auch die doppelte. Bei den grünen ist es die einfache Punktzahl. Bei den klaren Würfeln ist es die einfache Punktzahl. Bei den Mitleidswürfeln ist es die einfache Punktzahl. Es gibt eine einzige Würfelart, die wirklich spannend ist. Und das sind die roten. Ja, das sind ja die, wo ich die positiven mit den negativen Werten verrechne und dann mit der Anzahl der Würfel multipliziere. Das ist der einzige Würfel, wo so ein kleiner Zockmechanismus reinkommt, der mir wirklich Spaß macht. Alle anderen sind einfach stinklangweilig. Und als letztes, und dann lasse ich dich mal wieder reden, kommt dazu, dass die Auswahl dieser Würfel völlig offensichtlich ist, bis auf die roten. Denn, und jetzt kommt der mathematische Erwartungswert mal dazu, wenn ich einen lila Würfel habe, einen 8-Seiter und einen grünen 20-Seiter, dann ist es 100% klar, dass ich immer diesen grünen Würfel nehme. Denn da ist der mathematische Erwartungswert 10,5, bei dem lila Würfel ist er 9. Am Ende sind es natürlich immer Glückswürfe, aber es ist völlig klar, dass die Wahrscheinlichkeit für einen hohen Wert bei dem grünen Würfel viel höher ist, da alle Würfel bis auf die roten nicht von der Anzahl der Würfel abhängen, die ich genommen habe. So, und das ist für mich wirklich viel, viel, viel zu wenig und das wurde von Partie zu Partie schlimmer, als ich das dann erkannt habe, wie langweilig eigentlich dieser ganze Ablauf ist, denn nicht mal das Würfel hat mir dann noch Spaß gemacht. Jetzt lasse ich dich mal reden, denn du hast gesagt, du bist auch emotional dabei.
Ja, ich könnte dir stundenlang zuhören, denn du hast mit allem, was du sagst, recht. ich habe trotzdem Spaß bei dem Spiel, aber er wird auch weniger oder ist weniger geworden. Du hast es gerade sehr schön beschrieben, es ist ein sehr triviales Spiel. Wir würfeln und dann zählen wir die Punkte zusammen. Und es passiert quasi bei der Würfelauswahl nie etwas Überraschendes. Also es ist immer so, dass die Würfel da liegen und dann denke ich, ja, okay, jetzt hat halt die Person irgendwie XY einen höheren gelben Würfel geworfen. Ja, ist doch klar, dass die jetzt den grünen Würfel nimmt. Und die nächste Person, die hat schon 3 rote Würfel vor sich liegen, die will natürlich den roten Würfel. Naja, dann nehme ich halt den nächstbesten, der übrig bleibt. Und es wird eigentlich nur von einem Würfelwert abhängig gemacht, wer sich die besseren Würfel aus dieser Reihe herausnehmen kann. So, ne? Das ist selten so, dass man da so, nehme ich jetzt den oder den und dass man da irgendwie was abwägt oder so. Das passiert selten und das würde ich mir eigentlich wünschen, wenn ich hier schon 2, 4, 5, 7 verschiedene Würfelfarben habe, dass ich dann irgendwie irgendwas zum Abwägen habe, nennenswert. Ne? So sage ich vielleicht, dann nehme ich mir jetzt mal einen gelben Würfel, dann habe ich vielleicht gleich einen höheren Wert beim gelben und dann darf ich ein bisschen früher anfangen zu wählen. Ja, so what? So, das finde ich auch einigermaßen unspektakulär. Was du angesprochen hast, dass die Würfelwerte so banal sind, das finde ich auch. Also da hätte ich mir auch ein kleines bisschen mehr erwartet oder gewünscht. Und du hast eben gesagt, dass das in einer halben Stunde gespielt ist. Ich habe da auch gegenteilige Erfahrungen gemacht. Ich habe da auch in einer Runde mal das zu sechst gespielt, vor unserem lustigen Pubquiz in Koblenz, und da haben wir da fast eine Stunde gewürfelt.
Das macht's nicht besser.
Das macht's nicht besser. Also 10 Runden lang eine Stunde zu würfeln. Das heißt, du hast eigentlich so 6 Minuten im Schnitt pro Runde, bis dann jeder seinen Würfel ausgewählt hat. Und dann hast du bei einer Runde mit 6 Leuten, hast du am Anfang einen W6 als gelben Würfel. Ja, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass da mehrere Leute den höchsten Wert haben, ja relativ groß. Und dann trägst du da deine 6 ein oder deine 5 in dein Blatt und dann würfelst du nochmal einen Gleichstand aus. So, und dann hast du wieder vielleicht 2 Leute, die den höchsten Wert haben von denen und dann musst du nochmal einen Gleichstand würfeln. Das heißt, es dauert manchmal 2, 3 Würfel, bis dann irgendwie mal klar ist. Dann musst du überlegen, wer kriegt jetzt diesen Token? Wird jetzt im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn irgendwas ausgewertet? Und bei so einem einfachen Spiel musste ich dauernd in der Anleitung nachgucken, wenn jetzt dieser Panda-Token ist, in welcher Reihenfolge wird das jetzt gemacht? In welcher Reihenfolge verteilen wir die Dinge? In welcher Reihenfolge nach rechts rum oder links rum werden jetzt die Würfel verteilt? Weil die Mitleidswürfel werden wieder anders verteilt als die klaren Würfel und was weiß ich. Es ist irgendwie so, ich muss dauernd nachgucken, wer kriegt jetzt für was eigentlich welchen Würfel? Und dass ich bei so einem einfachen Spiel mal da saß und dachte, boah, ich hätte jetzt irgendwie so eine kleine Spielübersichtskarte oder so, das ist dann doch schon ungewöhnlich. Und das ist genau mein Kritikpunkt, den du gerade angesprochen hast. Man kommt nicht wirklich in so einen Fluss rein. Ich wollte mich gerade so ein bisschen lustig machen über die Leute, die einen Taschenrechner brauchen, weil ich kann gut Kopf rechnen. So, ne? Und ich habe, seit ich Kind bin, also wirklich ein kleines Kind bin, habe ich mit meiner Mama gekniffelt und ich kann wirklich gut so Zahlen miteinander addieren. Und ich kriege das auch in so einem dreistelligen Zahlenraum oder im ordentlichen dreistelligen Zahlenraum sehr gut hin. Aber dann gibt es eben Leute, die holen dann jetzt den Taschenrechner raus und dann rechnen die nochmal nach oder wird nochmal nachgeahnt, jetzt habe ich mich verrechnet. Und dann sitzt du da minutenlang, bis da irgendwie jeder sein Ergebnis hat. Und dann sagt der eine, ja, ich habe 850 Punkte, der nächste hat 680 Punkte, der dritte hat 400, weiß ich nicht. So, und dann hast du dafür noch stundenlang gewartet, bis die das alle ausgerechnet haben. Und das Spiel, das kommt nie so richtig in Gang. Und das ist eigentlich das, was ich so ein bisschen schade finde, dass es eben nicht so ein flottes Würfeln ist, ein kleines Zockerspiel, zack, 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 Punkte notieren, weiter geht's, so, sondern dass du eigentlich immer wieder nachgucken musst, wie wird jetzt dieser Spezialfall gehandhabt, wie wird dieser Spezialfall gehandhabt, und das ist was mir dieses Spiel auch zunehmend verleidet, dass ich immer weniger Lust habe, das auf den Tisch zu bringen. Ich finde das in der Dreier- oder Vierer-Runde gut. Ich würde es nicht mehr mit mehr Leuten spielen. Also zu sechst in Koblenz 50 Minuten, 55 Minuten, das war echt lang. Und da waren halt auch so zwei Leute dabei, die wenig spielen. Die waren total nett, aber die waren dann immer noch am Überlegen, was mache ich jetzt mit dem Würfel und wie war das nochmal? Und konnten sich das dann auch nicht merken, obwohl es eigentlich auf dem Punkteblatt draufsteht. Dann gibt es so ein paar Dinge, die ich, also die sind schon irgendwie klar, aber auch nicht eindeutig. Also zum Beispiel, ich bin kein Mathematiker, aber wenn ich minus 3 mal minus 3 nehme, in der Mathematik kommt da ja plus 9 raus, weil minus mal minus ist plus. So, wenn ich jetzt hier einen Minuswert habe bei 5 Würfeln, was weiß ich, minus 15 und dann das mit 5 Würfeln multipliziere, dann habe ich minus 15 mal 5, wenn dann wieder minus 75, weil minus mal minus mal minus mal minus mal minus ist ein Minuswert. Wenn es eine ungerade Anzahl wird, bei einer geraden Anzahl Minuswerte wäre es eigentlich ein positiver Wert. Und hier ist natürlich gemeint, multipliziere den negativen Wert. So, aber trotzdem habe ich in ganz vielen Runden das immer diskutieren müssen. Weil in der Anleitung steht, Wert aller weißer Zahlen minus Wert aller schwarzer Zahlen multipliziert mit der Anzahl der eigenen roten Würfel. Wenn dann Minuswert rauskommt, müsste ich streng mathematisch bei einer geraden Anzahl einen positiven Wert raushaben, bei einer ungeraden Anzahl einen negativen Wert. Oder korrigiere mich gerne.
Nee, ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht genau verstanden. Für mich ist es eigentlich sehr eindeutig hier. Also du hast halt eventuell einen negativen Wert. War ganz einfach, du hast eine weiße 2, gibt's glaube ich gar nicht, aber du hast eine weiße 4 und hast eine schwarze 6 über mehrere Würfel, dann hast du minus 2.
Ja.
Und das dann mal 3 Würfel zum Beispiel, wären minus 6 Punkte.
So. Genau.
Ja.
Aber minus 2 mal 3 sind minus 6.
Genau.
Aber habe ich nicht, okay, da habe ich jetzt gerade Unsinn geredet, aber ich habe das tatsächlich in ein paar Runden miteinander diskutiert, wo Leute sagen, jetzt habe ich doch hier 5 negative Würfel. Und jetzt habe ich doch eigentlich minus 3 mal minus 3, aber es ist Quatsch, du hast vollkommen recht, der Wert wird zusammengerechnet und dann multipliziert, also minus 3 mal 5. Nee, genau. Das ist doch das, was ich sagte.
Ja, kommt nicht minus mal minus raus. Aber ich habe keine Minusanzahl im Würfel.
Weil ich ja nur einen negativen Wert habe, ja, du hast vollkommen recht. Okay, ja, das war gerade der Gedanke. Aber das habe ich tatsächlich.
Aber ich verstehe, was du meinst, ja.
Neulich ist, in der Runde diskutiert, ja. Dass Leute sagten, aber wie wird das jetzt gemacht und ist das jetzt kompliziert? Und ich finde, bei dem Spiel gibt es zu viele Diskussionen oder Fragen oder Unklarheiten. Geht's jetzt rechts vom Panda-Token weiter, links vom Panda-Token? Geht's jetzt muss ich jetzt erst den klaren Würfel tauschen oder wird erst gewertet und dann wird der klare Würfel getauscht und solche Themen. Das ist zwar alles geregelt, aber die Leute vergessen das. Und da musst du es eigentlich in jeder Runde nochmal neu erklären und eine Person braucht dann einen Überblick. Und anstatt, dass es da eine Übersicht gibt, wo dann genau draufsteht, jetzt machst du erst das, dann das, dann das, dann das, dann das, bist du das eigentlich immer wieder am Nachgucken. Und deswegen spiele ich das Spiel zunehmend seltener und wie gesagt in der Gruppe von 4 Leuten maximal, weil zu 6 diese Gruppe, also diese knappe Stunde, die wir da gespielt haben mit 6 Leuten, da habe ich dann irgendwann so gar keinen Bock mehr gehabt, wenn du 5 Minuten brauchst, um irgendwie da 83 Punkte zusammenzurechnen. Das war mir zu umständlich,
genau. Es gibt auch so ein paar Entscheidungen, die ich einfach nicht verstehe. Also ich nehme mal die blauen Würfel, ja, ich glaube, das sind immer 6-Seiter, oder vielleicht täusche ich mich da auch gerade. Das würdest du mir wahrscheinlich sagen können.
Welche?
Die blauen. Aber zumindest geben die immer den einfachen Wert.
So. Ja.
Und jetzt hast du dann einen Glitzerwürfel, damit verdoppelst du den Wert. Das ist ja erstmal ganz reizvoll. Aber weitere Glitzerwürfel bringen keine weiteren Verdopplungen. Das heißt, auch da ist es wieder völlig egal, wie viele von denen ich habe. Wenn ich mehrere habe, bringt mir das nicht mehr. Warum werde ich da so ausgebremst? Ja, weil in dem Moment ist natürlich ein blauer 6-Seiter, auch wenn ich den verdopple, immer deutlich schlechter als der grüne 20-Seiter. Also es ist gar keine Frage, was ich da nehme. Und das heißt, für mich ist das eigentlich ein Spiel, in dem ich nahezu keine Entscheidungen treffe, weil alles komplett offensichtlich ist, zumindest mit einem gewissen stochastischen Verständnis dahinter, sage ich mal. Ich kann nichts zocken bis auf die roten Würfel. Ich kann vielleicht bei den gelben noch so ein bisschen überlegen, nehme ich die, um vielleicht als erster Würfel wählen zu können. Das ist noch so eine kleine Entscheidung, die drinsteckt. Ansonsten ist das alles komplett irrelevant. Und ich will einfach nur diese Würfel schmeißen. Und am Ende könnte ich mir einfach 10 schnappen, die auf den Tisch schmeißen, zusammenzählen. Das machen alle. Und dann ist das Ding in einer Minute gegessen. Also das wäre für mich die deutlich angenehmere Lösung für dieses Spiel gewesen. Denn alles, was da drumherum passiert, schreckt mich komplett ab. Und ja, für mich ist es wirklich ein ganz, ganz großer Flop in diesem Jahr. Und das ist super schade, denn es ist wirklich toll gestaltet und da bringt auch der Panda nichts mehr auf dem Cover, der im Deutschen, dessen Mund im Deutschen umgedreht wurde, denn im Englischen guckt er so ein bisschen grimmig und auf dem deutschen Cover guckt er ganz freundlich. Ja. Also das stimmt mich da auch nicht mehr milde, leider.
Also als totalen Flop würde ich es tatsächlich nicht bezeichnen, aber doch als Spiel, was mir zu umständlich ist für das, was es bietet und zu viel Verwaltung und zu viel Kleinteiligkeit. Deswegen spiele ich es in der Dreier- oder Viererrunde mit, dann geht es einigermaßen zügig, aber mit mehr Leuten eben nicht mehr. Und es ist kein Spiel, was ich noch aktiv auf den Tisch bringe. Und ich kann tatsächlich immer nicht nachvollziehen, wenn Leute das so hart abfeiern und sagen, das ist so lustig, weil ich denke, das, was lustig ist, das geht halt total schnell vorbei und das ist relativ zügig erledigt. Und das, was dann aufwendig ist, das dauert dann halt eben unverhältnismäßig lange.
Und trotzdem gönne ich natürlich jedem seinen Spaß damit. Und das scheint es sehr viele zu geben und das ist auch wunderbar so. Aber bitte ohne mich.
Du bist ja eher der grimmige Panda.
Richtig.
Genau, sehr schön. Ja, das war Panda Royal, erschienen beim Spieldas Verlag und kam nicht uneingeschränkt gut an. Bin auf deine Meinung gespannt zum nächsten Spiel. Da haben wir nämlich noch gar nicht miteinander drüber kommuniziert, ganz bewusst.
Nee, da haben wir so ein bisschen Stillschweigen vereinbart. Und das Schöne ist, hier geht die Regelerklärung jetzt deutlich schneller, denn ich kann hier eigentlich gar nicht viel sagen. Sonst würde ich in Behind von Strohmann Games viel zu viel spoilern. Wir haben nämlich eine kleine Box, in der wir drei verschiedene Rätsel-Puzzle-Fälle haben. Das ist abgetrennt in so drei kleine Schächtelchen. Ich mache eine Schachtel auf und hole die ganzen Puzzleteile heraus und lege die vor mir auf den Tisch. Es gibt so einen kleinen Einführungstext, was da jetzt eigentlich passiert in der Geschichte. Das sind nur so ein, zwei Sätze und dann geht's los. Ich muss ein Puzzle lösen. Und das Besondere ist, das ist jetzt nicht so wie so ein Ravensburger-Puzzle. Wir haben mit diesen Noppen und diesen Löchern, dass man eben gucken kann, wie passen die jetzt gut zusammen. Nee, das sind rechteckige Teile. Das heißt, ich kann die theoretisch erstmal zusammenlegen, wie ich Lust habe, aber ich möchte natürlich ein stimmiges Gesamtbild vor mir auf dem Tisch liegen haben. Und das muss ich ja per Rätsel, per Deduktion teilweise mir zusammenreimen. Denn es gibt manche Teile, da sehe ich relativ schnell, ja, die gehören wohl zusammen. Aber es gibt auch welche, die sind alles andere als eindeutig. Und ich muss versuchen, diesen Fall, der da vor mir liegt, das kann ich mal verraten, im allerersten Fall so eine Art Whiteboard von einem Ermittler. Da geht es um einen Kriminalfall. Und das muss ich zusammenpuzzeln und die Sachen so sinnvoll zusammenlegen, dass sie auch wirklich Sinn ergeben in sich. Und durch dieses Zusammenlegen entfaltet sich vor mir plötzlich diese Geschichte, die eigentlich dahinter steckt. Und das, was eigentlich so an Ermittlungsergebnissen dann in diesem Zusammenhang mit diesem Fall ausgearbeitet wurde. Und dann ist natürlich die große Frage, wie komme ich eigentlich dann dahinter, ob ich das jetzt alles richtig tue? Wenn ich irgendwann an einem gewissen Punkt dann sage, ich glaube, ich habe es jetzt komplett gelöst für mich, so müsste alles stimmen, dann kann ich diese Teile alle einzeln auf die Rückseite drehen und dann sollte sich hoffentlich ein schönes Gesamtbild, also ein großes Panorama wäre zu viel gesagt, aber ein großes Gesamtfoto dann vor mir entfalten, das den Fall nochmal so ein klein bisschen abschließt mit so einer Szene, die noch ein bisschen was zur Background-Story erzählt. Ja, genau. Das ist eigentlich schon alles an Regeln. Ein Puzzle mit rechteckigen Teilen. Ich habe das mit meiner Frau zusammengespielt, also das kann ich auch mal vorwegnehmen. Ich glaube, dass auch zwei Spieler oder Spielerinnen da so ziemlich die perfekte Zahl ist, denn man kann sich schön ineinander setzen, muss das nicht noch irgendwie drehen. Wenn man zu dritt oder zu viert das Ganze machen würde, dann hätten die mal alle so eine schräge Sicht drauf oder so. Das macht es dann vielleicht etwas schwierig. Das war ja auch schon bei den Exits oder auch bei Mikro-Makro zum Beispiel so ein Problem, ja, dass man so die Köpfe zusammensteckt. Und ich glaube, das funktioniert zu zweit am besten. Und wir haben den ersten Fall gelöst und wollten sofort den zweiten spielen und haben das auch gemacht und haben dann ein bisschen länger für gebraucht, denn die werden auch in der Schwierigkeit aufsteigend. Der dritte ist dann dementsprechend der komplizierteste. Und den dritten Fall haben wir direkt am nächsten Tag gemacht, weil wir, und jetzt geht's mal in die andere Richtung emotional, komplett begeistert waren von dem, was Behind an Neuem bietet im Bereich dieser Rätselspiele. Denn das habe ich vorher so noch nicht gesehen und es funktioniert. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie es denn bei dir angekommen ist.
Gemischt. sehr gemischt. Also ich sehe das große Potenzial von diesem Spiel und das ist etwas, von dem ich glaube, dass es mir viel Spaß machen kann, wenn das Spiel mich manchmal ein bisschen mehr an die Hand nimmt. Denn ich bin doch ein paar Mal ins Stocken geraten. Ich habe es alleine gespielt, das Spiel, und ich saß dann manchmal davor und dachte, ich habe gerade so gar keine Idee, was ich machen soll. Und dann sind sowieso Hilfekarten dabei. Die sind aber oft so dermaßen kryptisch, dass ich dann auch mit der Hilfekarte nicht verstanden habe, was ich da machen soll. Oder ich habe vielleicht verstanden, was ich machen soll, aber ich war völlig unsicher, ob das, was ich gerade mache, in eine richtige Richtung geht. Und dann probierst du da so ein bisschen rum und merkst, du kommst jetzt nicht wirklich auf den grünen Zweig. Und dann kannst du eigentlich nichts anderes machen, als die Plättchen schon rumdrehen und zu gucken, passen die jetzt irgendwie aneinander. Dann habe ich manchmal auch gesagt, na komm, dann nehme ich einfach mal die nächste Hilfekarte. Die war aber genauso kryptisch. Also die haben mich dann nicht unheimlich weitergebracht. Und was mich bei dem Spiel wirklich genervt hat, ist, dass wenn ich so Plättchen aneinander geschoben habe und dann mal rumgedreht habe, dann hat sich permanent dieses Puzzle eben wieder verschoben, weil die halt also einfach so viereckige, glatte Plättchen waren. Und dann hast du, manchmal sortiert man sich ja so ein bisschen was schon mal vor und sagt, okay, das könnte hier passen, das könnte da passen. Und wenn du dann versuchst, so einzelne Elemente zusammenzufügen, dann verschiebt sich wieder alles. Ich war eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwelche Plättchen hin und her zu schieben. Und wenn sie sich wieder verschoben haben, minimal, dann musste ich halt wieder irgendwie dann darum basteln. Und ich habe den bei dem ersten Fall mich noch ganz gut geführt gefühlt, aber dann gab es eben auch so mehrere Stellen, wo ich dachte, okay, das könnte jetzt so sein, das könnte jetzt aber auch so sein. Das war für mich nicht logisch zwingend, dass das eine jetzt links ist und das andere oben oder so. Das hätte auch andersrum sein können. Also es gibt nicht, finde ich, so eine eindeutige Lösung notwendigerweise, sondern es hätte auch möglicherweise ein anderes Arrangement gegeben. Oder vielleicht nicht im Ergebnis, aber zumindest im Prozess brauchst du dann relativ lange, um zu merken, ach nee, das gehört irgendwie andersrum dahin. Dann wird ja suggeriert, ich löse damit einen Fall. Nö, ich löse da keinen Fall. Ich baue da so ein Puzzle auf und dann habe ich auf der Vorderseite ein Puzzle und dann drehe ich es rum und dann habe ich auf der Rückseite nochmal ein Puzzle eigentlich. Und dann sehe ich am vollständigen Bild auf der Rückseite, dass ich es richtig gemacht habe. Und mich hat das jetzt nicht so abgeholt wie dich. Ich fand den zweiten Fall total mühselig. Also wirklich total mühselig. Das hat mir auch keinen Spaß mehr gemacht. Das war so ein Comic-Strip, den ich dann in eine Reihenfolge bringen musste, mit Zeitsprüngen und unterschiedlichen Erzählebenen. Ich habe das dann schon irgendwann verstanden, was ich machen muss, klar. Aber dann rauszufinden, in welcher Systematik die aneinander gehören, das fand ich wirklich nervig. Das hat mich auch gar nicht gefordert im Sinne von mich angespornt, das zu lösen als Forderung, sondern es hat mich gefordert im Sinne von, okay, wie ist das jetzt gemeint? Was kommt dahin? Okay, das fand ich total anstrengend. Und beim dritten Fall oder bei dem dritten Rätsel, da habe ich ehrlicherweise am Anfang überhaupt nicht verstanden, was ich da machen soll. Da oute ich mich gerne als zu blöd und habe dann diese Hilfekarten gelesen und war hinterher auch nicht schlauer. Und dann habe ich da so eine Dreiviertelstunde irgendwie lustlos vor mich hingepuzzelt und irgendwann habe ich es rumgedreht, habe die Rückseite gemacht, habe dann das Puzzle gemacht und habe es dann wieder rumgedreht und sagte, so soll das aussehen. Aber es hat mich nicht emotionalisiert. Also es war jetzt nicht ein Kriminalfall, wo ich dachte, cool, ich habe den Täter verhaftet oder ich habe jetzt irgendwie ein Geheimnis gelüftet oder ich habe jetzt was Cooles rausgefunden, sondern ich habe dann auf der Rückseite ein Puzzle gehabt, auf der Vorderseite ein Puzzle gehabt und dachte so, ja gut, dann wird das wohl stimmen. Hätte auch anders sein können, wäre mir genauso egal gewesen. Ich sehe aber das Potenzial, was dieses Spielprinzip mit sich bringt, und ich war auf der Messe sowohl bei Strohmann und habe mit denen mal gesprochen. Also die haben jetzt auch schon vor, mehrere davon rauszubringen, so wie ich das verstanden habe. Und der Originalverlag, da wurde mir gesagt, die haben schon 25, also Cédric Millet, der Autor, hat schon 25 dieser Boxen im Kopf oder schon eingereicht oder schon produziert, das habe ich nicht genau verstanden, weil ich da mit einer Französin mich unterhalten habe, die nicht so gut Englisch konnte. Und dann haben wir so ein bisschen uns darüber unterhalten. Aber die war völlig begeistert am Stand vom Originalverlag. Und sagte, ja, da gibt's schon die nächsten 25 Boxen, sind schon in Planung. Und ich dachte so, wow. Und dann war ich total gehypt, nachdem ich diese Box mitgenommen habe. Wenn schon 25 in Planung sind, das wird das neue Unlock, das wird das neue Exit, das wird ja fantastisch. Und dann war ich tatsächlich eher ein bisschen underwhelmed von dem, was ich da geboten bekommen habe. Und nochmal, ich sehe das Potenzial, aber dazu darf es für mich ein kleines bisschen die Story mich ein bisschen mehr packen oder das, was ich da mache, ein bisschen mehr mit mir zu tun haben oder mich ein bisschen mehr interessieren. Und das hat es für mich nicht geschafft. Es hat mir keine Geschichte erzählt. Es hat mir keine Emotion gegeben, wo ich sage, ja cool, da kann ich jetzt wirklich was mit anfangen, sondern ich habe halt eigentlich eine Knobelaufgabe gelöst. Und das war für mich keine befriedigende Lösung, weil beim ersten Mal konnte ich das inhaltlich miteinander verknüpfen. Beim zweiten und dritten habe ich mich sehr schwer getan, das gut inhaltlich miteinander zu verknüpfen. Also vielleicht war ich zu blöd für das Spiel, das kann durchaus sein. Aber ich fand es bei dem zweiten Fall habe ich gemerkt, da steige ich jetzt aus, weil es mir eigentlich egal ist. So.
Ich würde nach meiner Spielerfahrung jetzt behaupten, du hast einen Fehler gemacht bei der Sache. Du hast es alleine gespielt. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Ich habe gemerkt, du hast gerade gesagt, der zweite Fall war so der anstrengendste. Und das war auch genau mein Gefühl, als wir diese Plättchen ausgepackt haben. Ich habe natürlich sofort gesehen, was da zu tun ist und dachte, oh mein Gott, das sieht verdammt nach Arbeit aus. Aber wenn du dann noch jemanden neben dir sitzen hast, der dann eben auch sagt, nee, komm, das kriegen wir jetzt hin und lass uns mal gucken. Und wenn man sich gegenseitig so ein bisschen auch mit Ideen füttert, an bestimmten Stellen, dann geht das dann doch relativ fix, dass man plötzlich so ein Gesamtbild oder schon mal so einen groben Rahmen des Ganzen irgendwie zusammenfügt und dann sich daran entlanghangelt. Denn die Rätsel sind so konzipiert, dass du eben nicht irgendwie alles auf einmal oder im Kopf machen musst und dann plötzlich ergibt sich dieses Gesamtbild, sondern du hast so Leitplanken. Du hast Teile, wo du dann siehst, die müssen eigentlich zusammengehören. Das geht eigentlich gar nicht anders. Und die geben dir wiederum Hinweise auf die nächsten. Und das ist dann so eine Kaskade an Hinweisen, die sich dann ergeben, wenn man es richtig macht. Und das ist uns dann in dieser Zweiergruppe eben zum Glück auch gelungen. Und dadurch hat es auch wirklich seinen großen Reiz dann entfaltet. Ich glaube, ich möchte es nicht alleine spielen, denn dann kann nämlich genau das passieren. Man hat keine Idee mehr, man steckt so ein bisschen in der Sackgasse gedanklich und dann kommt Frust auf. Und das kann zu zweit und zu dritt, glaube ich, eher weniger passieren. Was mir auch ganz arg gefehlt hat, das ist erstmal nochmal eine wirkliche Einbettung in die Story. Das muss von mir aus gar nicht am Anfang passieren. Ich finde es eigentlich gut, dass man da so reingeworfen wird. Aber am Ende könnte doch einfach noch mal so ein kleiner Text dazu kommen, was ist da jetzt eigentlich passiert. Es tauchen ja manchmal auch noch, glaube ich, Namen auf so ein bisschen, dass man so eine kleine Geschichte noch dazu auch erlebt, um da noch besser reingezogen zu werden. Genauso fehlt mir auch eine Erklärung der einzelnen Rätselpassagen. Man kann sagen, es gibt so gewisse Stellen, wo man eben gewisse Überlegungen treffen muss. Und das wird auf den Hilfekarten teilweise erklärt, teilweise aber auch gar nicht. Und wir hatten auch das Problem, dass wir dann dachten, wir sind fertig, haben alles umgedreht und dann waren da so ein, zwei Stellen, wo es nicht passte. Und wir haben uns die wirklich nochmal genau angeguckt und auch mit den Hinweiskarten und haben gesehen, wir sehen nicht, warum das jetzt so rum hätte sein müssen. Das haben wir auch erlebt und das fand ich sehr schade. Im dritten Teil wiederum haben wir es dann auch wirklich geschafft, perfekt zu lösen. Das war ein weiter Weg, sag ich mal, weil das ist so ein Rätsel im Rätsel nochmal drin. Das ist verschachtelt und das fand ich erst am Anfang verwirrend und dann, als es so Klick gemacht hat, grandios, muss ich wirklich sagen. Also das hat mir auch mit Abstand am besten gefallen nochmal. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum es denn in Frankreich den Astor Jeu de l'année initié gewonnen hat, also den französischen Kennerspielpreis in diesem Jahr. Und ich freue mich wahnsinnig auf die, ich glaube, Purple Box. Die sollte eigentlich schon in Essen rauskommen beim Originalverlag. Ich glaube, The Golden Box ist noch angekündigt und wenn du jetzt sagst 25 Fälle, ja, super. Also dann steigt die Vorfreude nochmal ganz, ganz immens bei mir. Also diese Kritikpunkte habe ich. Ansonsten bin ich wirklich begeistert davon, weil es einfach mal was Neues, Innovatives ist, was gut funktioniert und was einen für je nach Fall so knapp 60 bis 90 Minuten wirklich sehr gut unterhält, wenn man eben sowas mag. Man muss halt so Rätselspiele einfach mögen.
Ja. Ja, also ein Spiel, das für 1 bis 99 Spielende geeignet ist, das probiere ich dann halt alleine aus, ne? Und das war dann für mich auch eben unbefriedigend. Und ich gebe dir vollkommen recht, so nochmal ein kurzer Auflösungstext oder vielleicht konkretere Hinweise bei den Hilfekarten, die hätten mir, glaube ich, geholfen. Oder vielleicht gibt es auch Hilfekarten, ähnlich wie bei den Exits, wo du dann sagst, okay, es gibt erstmal ein bisschen verklausulierten Hinweis. Dann gibt es vielleicht nochmal einen, der ein bisschen deutlicher wird und dann gibt es nochmal einen, der noch ein bisschen deutlicher wird, der mir das Ganze nochmal erklärt. Also dieses global galaktische Rätsel Nummer 3 habe ich, glaube ich, bis zum Ende nicht richtig geschnallt. Also ich glaube, das ist so, dass ich da wahrscheinlich ein paar Dinge auf der Metaebene übersehen habe. Das kann ich jetzt dann für mich abhaken und sagen, ja, bin ich halt ein bisschen zu doof dafür. Aber es ist natürlich schade, weil ich es gerne dann einen Text hätte, wo ich dann nachlesen kann, guck mal, das hast du übersehen und das hast du übersehen, was ich bei Krimis auch manchmal ja habe. Ne? Dann spielst du einen Krimi und merkst dann, ah krass, ja den Zusammenhang habe ich gar nicht gecheckt und das habe ich überhaupt nicht gerafft und so. Und dann schaust du es dir nochmal an und sagst, ja klar, da ist es relativ eindeutig. Und wenn ich noch nicht mal nach der Auflösung an dem Punkt bin, wo ich sage, ich habe es verstanden, warum das so ist, oder ich habe es durchdrungen, dann finde ich das unbefriedigend. Ja? Und da würde ich mir dann tatsächlich für die nächsten Boxen noch ein bisschen eine klarere Führung wünschen oder nochmal eine klarere Auflösung oder so. Weil wie gesagt, Potenzial sehe ich hier und finde das durchaus reizvoll und durchaus interessant. Ich würde mich wünschen, dass man die so ein bisschen auch aneinander puzzeln kann. Das kann ja überall gleich sein mit so einem Puzzle-Nopsi. Also müssen ja gar nicht unterschiedlich sein, dass es nicht also die Puzzle-Aufgabe ist, die ich löse. Aber dieses Verschieben der Plättchen, das hat mich wirklich zunehmend.
Ja, aber dann hast du ein Problem mit dem Umdrehen, ne? Dann wird's halt echt hakelig, sobald du die Plättchen umdrehen musst, ne? Dann musst du alle wieder auseinanderlösen. Ja. Ich denke, das ist da schon die praktikablere Lösung, so. Ich vielleicht mir wünschen würde, also, es ist ja in der Schwierigkeitsgrad 1, 2, 3, diese drei Boxen. Und ich finde, der einer, der geht so in Richtung, ich vergleiche es jetzt mal mit den Exit-Spielen, so diese fortgeschrittenen Spiele von Inka und Markus Brandt. Aber dann steigt doch die Kurve ganz schön an teilweise. Und ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus frustrierend ist. Ich weiß nicht, ob es nicht cleverer wäre, sagen wir mal, drei leichte Fälle in eine Box zu tun, drei fortgeschrittene und drei Profifälle. Damit man weiß, was da auf einen zukommt. Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass dieser dritte Fall auch viele Leute wirklich sehr frustriert, weil der ist schon echt knackig. Und ja, also wir sind halt wirklich so Exit-Profis, nenne ich es jetzt mal. Also wir haben wirklich schon unzählige gelöst und gehen auch in Escape Rooms und alles. Insofern haben wir ein gewisses Gefühl dafür, aber ich glaube, das kann nicht jeder von sich behaupten und dann kann es schon etwas nervig werden. Und dann passiert eben genau das, ja. Du weißt gar nicht, warum die Lösung so ist. Und das ist ein bisschen schade, ja.
Also ich habe auch Exits gespielt und nahezu alle Unlocks und gehe auch in Escape Rooms und ich war mit dem dritten heillos überfordert alleine.
Wir hatten die Initialzündung, sag ich mal. Und dann wussten wir, wie es geht und die brauchst du halt. Ansonsten kannst du den Fall, glaube ich, auch nicht wirklich lösen. Nee. Ansonsten, wer einfach das Prinzip mal ausprobieren möchte, es gibt auf der Strohmann-Homepage einen kleinen Demo-Fall. Den kann man online spielen. Das ist halt abgespeckt. Das sind, keine Ahnung, 20 Teile oder so. Und da kann man genau das mal nachspielen, wie das so vom Prinzip her funktioniert und dann entscheiden, ob das was für einen ist. Ja, das ist Behind gewesen. Erschienen bei Strohmann Games vom Designer, vom Autoren Cédric Millet. Und es sind drei verschiedene Künstlerinnen und Künstler, die das illustriert haben.
Und übrigens auch sensationell illustriert haben, das kann ich euch dazu sagen. Also das ist optisch schon eine Augenweide, das sieht richtig cool aus. Ne? Das kann man nicht
anders sagen. Ich habe versucht, ein bisschen Zeit gerade zu gewinnen. Ich habe nämlich die Namen nochmal rausgesucht. Maud Chalmel, Pierrot und Martin Wiedberg sind das.
Okay. Ja, Gestaltung ist eine schöne Überleitung. Bei schönen Spielen, bei herausragend gestalteten Spielen, bei grafischen Augenweiden, da denkt man immer an Alea. Nein, tut man nicht, aber bei Alea-Spielen ist die grafische Aufbereitung doch oftmals eine kleine Hürde oder zumindest eine kleine Schwäche. Ob das beim nächsten Spiel so ist, werden wir uns gleich mal angucken. Denn wir sprechen über den neuen Stefan Feld. Den neuen Stefan Feld, muss man sagen, der bei Alea erscheint. Denn Stefan Feld hat ja bei Queen Games die City Collection, die er da veröffentlicht. Das ist ja die Reihe, die dort läuft. Und gleichzeitig jetzt auch mal wieder ein durchaus gehobenes Kennerspiel oder ordentliches Kennerspiel vorgelegt bei Alea, nämlich The Druids of Edora, die Druiden von Edora. Der englische Titel bei Alea, mittlerweile Programm für die internationale Vermarktung. Und ich war auf das Spiel sehr heiß, denn ich habe es im Januar diesen Jahres, muss ich sagen, wir haben ja noch kurz vor dem Jahreswechsel, in Nürnberg kurz gesehen auf der Spielwarenmesse. Da war ich bei Ravensburger, hatte dann Termin. Und dann haben wir schon erzählt, dass das kommt, aber sie konnten mir noch gar nicht so oder wollten mir noch gar nicht so genau verraten, was da jetzt alles drinsteckt und was da alles passieren wird. Und wir haben hier ein ganz schönes Strategiespiel, bei dem wir Würfel einsetzen. Wir haben insgesamt 13 Würfel, wovon wir 4 gleich am Anfang haben und 9 auf einem Vorratsfeld und dürfen dann nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten uns über einen großen Plan durch einen Wald bewegen, der sehr clever variabel aufgebaut wird mit unterschiedlichen Modulen, auch je nach spielenden Anzahl, sodass das Spielbrett eigentlich immer ein bisschen anders aussieht. Und da gibt es eben so Lichtungen, Felder, auf denen ich landen möchte und muss für jede Bewegung, die ich da habe, Proviant ausgeben. Das heißt, Proviant ist eine Währung, die ich im Spiel reichlich brauche, damit ich mich überhaupt über das Spielfeld bewegen kann. Wenn ich das nicht habe, muss ich eine Hilfsaktion machen und mir Proviant nehmen. Und wenn ich das zu oft im Spiel mache, gerate ich ein bisschen ins Hintertreffen. Denn im Regelfall setzen wir pro Runde einen Würfel ein und lösen mit diesem Würfel einerseits eine Aktion aus auf dem Feld. Also auf jedem Feld sind verschiedene Aktionen aufgedruckt. Jeder Spieler kann pro Lichtung maximal einmal vertreten sein. und dann löse ich eine Aktion aus, die manchmal mit der Stärke des Würfels gekoppelt ist, also mit der Würfelaugenanzahl. Und gleichzeitig darf ich mit der Würfelaugenanzahl auch nochmal Proviant ausgeben. Das heißt, wenn ich eine 5 oder eine 6 einsetze, ist es halt teurer, als wenn ich eine 1 oder eine 2 einsetze. Klar, ich zahle pro Würfelauge nochmal ein Proviant. Ich will aber natürlich hohe Würfelaugen einsetzen, denn dann wird meistens die Aktion stärker und ich habe, sobald mehrere Leute auf der gleichen Lichtung stehen, auch nochmal eine Zwischenwertung. Dann bekommt nämlich die Person, die den stärksten Würfel eingesetzt hat, dort 2 Punkte. Das kann auch mehrfach gewertet werden. Wenn also noch ein dritter oder vierter Spieler dazukommt, wird jedes Mal werden diese 2 Punkte ausgeschüttet an die Person mit dem höchsten eingesetzten Würfel. Und gleichzeitig gibt's am Ende auch nochmal eine Wertung, dass auf jeder Lichtung alle Würfel, die niedrigsten Würfel abgeräumt werden und nur die höchsten da liegen bleiben. Und die sind dann für die Schlusswertung nochmal relevant. Das heißt, die Höhe des Würfels oder die Würfelaugenanzahl bestimmt dann doch schon eine ganze Menge. Und dann ist es eben ein sehr spannender Korridor zwischen, wo gehe ich vielleicht mal mit einem niedrigen Würfel rein, um eine gute Aktion zu machen, und wo es vielleicht nicht so sehr drauf ankommt, wo gehe ich mit einem hohen Würfel rein, brauche dann dafür wieder Proviant, den ich dann auch wieder brauche, um gleich wieder weiterlaufen zu können. Also dieses Management der Ressourcen spielt da eine große Rolle. Ja, dann kann ich verschiedene Aktionen machen. Ich kann zu so einem Amulett beitragen und nehme mir dann unterschiedliche Elemente aus einer zentralen Auslage. Ich habe so 3 Leisten, auf denen ich weiterlaufen kann. Eine Wissensleiste, die für die Schlusswertung, für die Punkte relevant wird, weil ich da einen Multiplikator freischalte, der mir dann Punkte bringt, je nachdem, wie viel Würfel und Meniere und Stelen ich auf dem Feld noch meinen Würfel zugeordnet habe. Dann habe ich eben so Meniere und Stelen, die ich auf meinem Tableau, auf meinem persönlichen Tableau habe, die ich dann wegräumen kann, die mir dann nochmal Boni bringen, Punkte bringen, mich auf irgendwelchen Leisten nach vorne bringen. Dann gibt's noch die Sichelleiste, auf der ich dann nach vorne gehen kann, um Pflanzen zu ernten, die ich dann wieder auf einem separaten Tableau anlegen kann und die mir dann auch nochmal eine Bonusaktion oder Vorteile freischalten, die ich dann nutzen kann, mit denen ich dann arbeiten kann. Ich kann Rundenziele bzw. Gesamtziele erfüllen bei dem Spiel. Ich kann Tränke brauen und Misteln geschnitten haben, wie Miraculix im Wald, und kann die dann in Zaubertränke umwandeln, die mir wieder Bonusaktionen bringen oder Zusatzpunkte oder mich auf irgendeine Leiste nach vorne bringen. Also ich habe einen multidimensionalen Leistenschubser vor mir, bei dem ich auf ganz vielen Ebenen, wie das bei Stefan Feld üblich ist, Punkte machen kann. Und da kann ich mal sagen, jetzt gehe ich mal auf diese Spielendewertungen und nehme hier aus dem Steinkreis die Endwertungsplättchen, oder ich versuche viele Punkte zu machen, indem ich mich weit über das Feld bewege und kann dann Dolmen, die sich um den Spielplan befinden, noch miteinander verbinden, die mir Punkte ausschütten. Ich kann versuchen, möglichst viel Proviant zu haben, hohe Würfel einzusetzen und diese Würfel dann am Ende in die Gesamtwertung einzubringen. Und damit weiß ich dann auch, ich muss auf der Wissensleiste weiter nach vorne. Also es gibt so ein paar Zusammenhänge, die ich dann erkenne, wenn ich das Spiel ein paar Mal gespielt habe. Und das Besondere, und das finde ich wirklich was Besonderes, ist, dass ich eigentlich von Anfang an eine gewisse Taktik mir vornehme, denn ich würfle einmal alle Würfel, bisschen wie bei Panda Royal, dauert auch etwa genauso lang wie Panda Royal. Nein, das war gemein.
Schöner Vergleich.
Das ist ein schöner Vergleich. Nein, ich würfle alle meine 13 Würfel auf einmal, habe 4 vor mir liegen für die ersten 4 Runden oder für die ersten Runden und 9 liegen in so einem Vorrat und die muss ich mir dann über das Spiel hinweg auch immer mal wieder freischalten. Und diese Würfelaugen verändern sich nicht. Also es gibt Möglichkeiten im Spiel geringfügig über diese Pflanzen beispielsweise mal einen Würfel auch zu verändern, aber im Wesentlichen verändern die sich nicht nennenswert. Und dann sehe ich schon, habe ich viele hohe Würfelaugen, dann brauche ich wohl wahnsinnig viel Proviant und kann dann möglicherweise andere Wertungen auslösen. Wenn ich niedrige Würfelaugen habe, dann werde ich vielleicht mit der Schlusswertung wenig zu tun haben. Dann muss ich versuchen, über andere Elemente meine Punkte zu machen. Und das Interessante ist, beides funktioniert und beides geht. Die Würfel, die geben mir am Anfang schon mal so eine Idee, in welche Richtung ich spielen will. Naja, und dann kann ich natürlich versuchen, gegen meine Mitspielenden diese Ideen durchzusetzen. Und mir gefällt das Spiel insgesamt sehr, sehr gut. Ich habe ein paar Kritikpunkte, aber insgesamt gefällt mir das Spiel sehr, sehr gut. Gestaltung von Fred Gisubel oder Gisubel, Gisubel, ich weiß es nicht. Der hat es auf jeden Fall gestaltet. Es ist alles sehr grün und viel Ton, in unterschiedlichen Grüntönen. Also es hätte mich auch nicht gewundert, wenn es von Friedemann Friese erschienen ist und dann die furchtsamen Pflücker von Fedora geheißen hätten oder so. Aber ja, das Spiel ist insgesamt ein sehr konventionelles, würde ich sagen, Würfeleinsatzspiel mit vielen Leisten, auf denen ich Punkte machen kann. Und ich mag ja sowas und bin jetzt sehr gespannt, wie du das für dich bewertest. Ich habe noch ein paar Detailpunkte, aber ich will das nicht zu lange in zu viele Details reinwühlen. Da kann man sich da jetzt über jede Leiste unterhalten. Das macht wenig Sinn.
Ja, grün in grün hast du gesagt. Ich habe ja eben zur Vorbereitung die Schachteln von Formidable, Behind und Edora mir zur Seite gelegt und habe die auf den Tisch aufgebaut und dachte so, hui, ist das grün. Also wirklich, alles Ton in Ton nahezu. Insofern, ja genau, das ist wirklich sehr grünlastig und ja, er lebt noch, würde ich sagen, denn über Alea, von Alea habe ich jetzt schon längere Zeit nichts mehr gehört. Ich habe mal nachgeguckt, letzte Titel müsste gewesen sein, Council of Shadows.
Ja.
Ne? Also zumindest die letzte Neuerscheinung 2022. Insofern habe ich mich erstmal sehr gefreut und hatte natürlich auch gleich so ein paar Klischees im Kopf, wenn ich Alea höre. Und bei den Klischees bleibe ich jetzt einfach mal. Denn was das Material angeht, würde ich sagen, hat Alea so ein bisschen damit gebrochen. Denn ich finde erstmal das Spielmaterial, zumindest das, was die Spieler und Spielerinnen bekommen, wirklich toll gestaltet. Das ist so Rewood-Material. Das sind Steine und auch die Würfel sind aus diesem Rewood. So würde ich das zumindest mal beurteilen. Jetzt also, so kommt es mir vor. Das gefällt mir unheimlich gut. Das ist schön in der Hand und das macht Spaß damit, so ein bisschen rumzuspielen. Und auch die Dolmen sind schön gestaltet, die auf dem Spielplan stehen. Was mir nicht so gut gefallen hat, das ist zumindest in den ersten Partien, ich fand es unheimlich schwierig mit diesen Lichtungen. Ja, manchmal sind ja diese Lichtungen wichtig auf dem Plan, die da gebildet werden in den hellen Bereichen, da zu erkennen, wie hängen die jetzt zusammen, was ist denn jetzt eine Lichtung? Teilweise sind Punktezahlen winzigst klein aufgedruckt. Du weißt irgendwann, was da steht, weil es dann doch immer die gleiche Zahl ist. Aber da brauchst du wirklich eine Brille, zumindest in meinem Alter mittlerweile, weil du es wirklich überhaupt nicht erkennen kannst.
Hilft nicht. Ich bin sehr kurzsichtig und ich musste meine Brille mal ausziehen und dann so ganz an den Plan rangehen, weil es ist nicht lesbar. Es ist nicht lesbar.
Und ich habe hier mir hier zweimal das Wort fiddelig aufgeschrieben. Zum Beispiel beim Orakelplatz. Du baust diesen kleinen Orakelplatz mit diesen Steintafeln am Rande des Spielplans auf und das liegt halt auf keinem Spielbrett, sondern das ist wirklich auf dem Tisch und da verschiebt sich's dann, wenn du was rausnimmst. Das ist alles so ganz, ganz klein. Genauso wie diese Heilkräuter. Ja, du hast ja diese Heilkräuter, die du auf deinem Board aufbaust und die du dann freischalten kannst und an einen Sonderplan, der rechts neben dir liegt, dranlegen kannst und auch da verschiebt sich immer irgendwas und die Heilkräuter liegen dann wieder irgendwo anders. Du kannst das dann zuordnen, wo sie hin müssen, aber das nervt so ein bisschen. Ja, da verschiebt sich immer was und das sind so ganz kleine Plättchen. Aber das ist es jetzt erstmal auch, was das Material angeht. Und spielerisch hat mir das richtig, richtig gut gefallen. Und was mir daran gut gefällt, und da habe ich mir eben nochmal tiefer Gedanken drüber gemacht, ist die Tatsache, dass du in jeder Aktion eine wichtige Entscheidung triffst. Also wirklich, mir fällt keine ein, wo ich nie eine wichtige Entscheidung getroffen hätte. Du gehst auf einen dieser Plätze und hast dort in der Regel mal mindestens zwei Aktionen. Also es kann natürlich sein, dass schon alles belegt ist von den anderen, dann hast du nur noch eine Aktion, dann hast halt keine Entscheidung. Ja, ganz richtig ist es nicht. Manchmal musst du auch entscheiden, nehme ich jetzt Nahrung oder nehme ich Würfel? Dann musst du dich entscheiden, wenn du die Steintafel nimmst, welche nimmst du, um wieder neue Boni freizuschalten? Du musst dich entscheiden, sammle ich jetzt weiter Misteln und oder wenn ich sie ausgebe, für welchen von diesen Zaubertränken heißt es, glaube ich, gebe ich die jetzt eigentlich aus? Versuche ich Wegenetze zu bilden? Gehe ich jetzt links rum oder rechts rum? Denn da kann ich mein Wegenetz von Dolmen zu Dolmen ausweiten. Oder gehe ich um eine ganz andere Ecke, um vielleicht so einen Lagerfeuerplatz freizuschalten? Für mich, weil ich, wenn ich der Erste bin, der das schafft, dann bekomme ich die ganzen Boni, die da abgedruckt sind. Also wirklich in jeder Aktion. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich werde momentan eigentlich nicht müde, The Druids of Edora zu spielen, weil ich immer das Gefühl habe, ich entdecke hier noch was. Hier kommt noch mal was. Ich kenne zwar jeden Mechanismus inzwischen und weiß, wie der sich auswirkt, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, ich kann hier noch mal was verbessern, was optimieren. Und das finde ich wirklich ganz stark und wirklich richtig gut gelungen, muss ich sagen. Dazu kommt ja so eine gewisse Asymmetrie. Du kannst ja auch über die Heilkräuter versuchen, dann noch mal gewisse Aktionen und Fähigkeiten zu verbessern und dich dann vielleicht darauf zu spezialisieren. Und da hast du ja schon 12 Stück allein zur Auswahl, von denen du mehrere freischalten kannst. Kannst aber auch völlig lassen und einfach völlig andere Sachen machen. Und das ist genau das, was mich anspricht. Und insofern finde ich das richtig gut. Aber ich habe auch ein paar Dinge noch, die ich kritisieren würde. Fang du doch mal an, weil ich könnte mir vorstellen, dass wir da auch wieder die gleichen Punkte haben.
Ja, nee, erstmal möchte ich deine Begeisterung teilen. Also mir gefällt das richtig gut und jede Entscheidung ist nicht nur wichtig und bedeutsam, sondern es fühlt sich auch alles belohnend an. Wenn ich so Miniere freischalte, dann kriege ich da was dafür. Oder diese Monolithe oder Stelen, oder wie die heißen, Stelen heißen sie, glaube ich, ne? Freischalte, dann bekomme ich Boni mehrfach ausgeschüttet. Oder wenn ich mir so ein Amulettplättchen aus der Mitte nehme, dann weiß ich, das ist relevant für die Schlusswertung und es bringt mir auch noch Boni und die dann mitunter auch noch mehrfach. Also ich treffe wirklich coole Entscheidungen und alle sind belohnend. Und das ist wirklich etwas, was dieses Spiel permanent eigentlich so eine schöne Spannung, habe ich jetzt die beste Entscheidung getroffen und ach komm, egal, ich kriege auf jeden Fall meinen kleinen Dopaminausschuss, weil mit der Entscheidung kriege ich jetzt Punkte oder ich komme auf irgendeiner Leiste nach vorne oder es passiert was. Es gibt so ein paar Dinge, die ich...
Ganz kurz, würde ich noch ganz kurz reingrätschen, weil du gerade Spannung gesagt hast. Es gibt ja noch einen Punkt, du hast ja noch einen Wettrennencharakter, denn jeder hat 13 Würfel und natürlich möchtest du jeden dieser Würfel auch nutzen und damit eine sinnvolle Aktion machen. Aber es gibt ja manchmal die Situation, du hast keinen Würfel mehr, du hast keinen Proviant mehr und kannst die nicht einsetzen. Und dann musst du diese Notaktion machen, die nennt sich Druide in Nöten. Und das willst du eigentlich immer verhindern, weil dann gibst du deinen Gegenüber oder deinen Mitspielenden ja die Möglichkeit, davonzuziehen mit ihren Würfeln. Und das ist immer so dieses Gefühl, ich versuche den Kopf gerade so ein bisschen über Wasser zu halten, ja, und irgendwie wieder die Sachen ranzuschaffen. Das ist total super gelungen einfach.
Genau diese Balance finde ich auch interessant. Also einerseits will ich den Proviant rausballern, um eine sinnvolle Strecke zu laufen. Andererseits will ich mit meinem Würfel eine gute Aktion machen, weil wenn ich zu oft diese Notaktion mache, kann es sein, dass ich am Ende ein oder zwei Aktionen weniger habe als meine Mitspieler. Und das grätscht natürlich punktemäßig total rein bei insgesamt nur 13 Würfeln, die ich einsetze. Trotzdem ist meine Erfahrung, macht jeder so ein, manchmal zweimal diese Notaktion. Man will die aber natürlich gerne vermeiden. Und deswegen mache ich vielleicht manchmal eine günstigere Aktion, lauf nicht so weit oder setze einen billigen Würfel ein, um dann vielleicht eine Aktion zu machen, die mir noch so ein bisschen Proviant bringt und noch ein bisschen was anderes. Also ich habe eigentlich immer so eine, was mache ich jetzt gerade als nächstes? Und das gefällt mir tatsächlich richtig gut. Was ich auch cool finde, ist, wenn man das Spiel so ein bisschen lesen kann. Also am Anfang werden ja diese Heilkräuter, die ich habe, zufällig auf meinem eigenen Tableau verteilt. Und wenn ich diese Sichelleiste langlaufe, dann schalte ich davon immer zwei frei, die so übereinander liegen. Und dann darf ich mir eines davon aussuchen, das ich verwende künftig und das mir dann eben einen Bonus freischaltet oder einen Zusatzeffekt freischaltet oder andere Effekte verstärkt oder sowas. Und das andere Heilkräut, auf das verzichte ich dann aber. Und das ist ja auch schon so eine schöne Entscheidung, welches dieser beiden Heilkräuter nehme ich denn? Und da gibt es jetzt eines, das dafür sorgt, dass ich statt 3 Punkte 5 Punkte bekomme bei bestimmten Aktionen. Und das ist zum Beispiel etwas, was sehr unausgewogen sein kann. Wenn das bei mir sehr weit vorne liegt und bei dir aber sehr weit hinten in deiner Leiste, dann kann das dazu führen, dass ich relativ schnell punktemäßig wegflitze, wenn ich das erkenne und sage, okay, das Heilkraut will ich früh haben, dann gehe ich oft darauf, diese Boni zu bekommen, beispielsweise über die Lagerfeuer oder so ist es, glaube ich. Und dann bekomme ich nicht 3 Punkte, sondern 5 Punkte ausgeschüttet. Und dann mache ich das eben deutlich häufiger und damit kann ich punktemäßig natürlich wegrennen. Wenn das jetzt jemand weiß, dann muss die Person plötzlich die eigene Taktik ein bisschen verändern, sagt, okay, dann muss ich jetzt auch auf diese Sichelleiste gehen, muss da irgendwie nach vorne preschen, um mir auch dieses Plättchen zu holen und zu verhindern, dass der Gegner diese Punkte ausgeschüttet bekommt. Also plötzlich...
Oder die Lagerfeuer halt besetzen oder so.
Oder die Lagerfeuer besetzen. Also plötzlich verändert sich dadurch dann nochmal die eigene Spielweise. Man kann dann nach und nach, kann man das Spiel immer besser lesen. Oder ich sehe, du hast vielleicht schon deine Druiden oder deine Figuren auf dem Feld so platziert, dass du... deine Würfel auf dem Feld so platziert, dass du schon so eine Linie hast. Und jetzt sehe ich in der Mitte auf dem Steinkreis liegen vielleicht sehr günstig platziert diese Spielendewertungen, wo ich dann wahrnehme, oh, wenn du die jetzt bekommst, kriegst du auch nochmal 10 Punkte extra und bekommst auch die Boni, die da rechts und links davon sind. Das muss ich versuchen, dir wegzuschnappen. Da mache ich vielleicht manchmal so eine Steinkreisaktion, nur um dir diese 10 Punkte noch zu klauen oder die 20, wenn du den bekommst. Weil du bekommst ja, wenn du ein Ziel erreicht hast und zweimal dieses Spielendeplättchen hast, bekommst du für das gleiche erreichte Ziel die Punkte sogar doppelt ausgeschüttet, wenn du beide Zielplättchen hast. Also muss ich das ja auch noch im Blick behalten. Was liegt da in diesem Steinkreis? Wie weit sind meine Mitspielenden entwickelt? Und das ist jetzt so ein kleiner Kritikpunkt. Wenn man das Spiel aus Bauch heraus spielt, ist es total fluffig und belohnend. Wenn du kannst das Spiel aber auch hart zerdenken, wenn ich versuche zu realisieren, wo du gerade bist, welche Kräuter du gerade freigeschaltet hast, welche Ziele du verfolgst, wo du in Bezug auf die Endziele im Steinkreis liegst. Und wenn ich das für 3 oder 4 Spielende versuche zu überblicken, und solche Mitspielenden hatte ich, die dann wirklich sehr hart geguckt haben, wo ist eigentlich jeder Einzelne? Und dann gibt's Leute, die haben dann wirklich so eine Analyse-Paralyse-Situation und versuchen jetzt zu gucken, wie können sie am besten jetzt das Spielgefühl zerstören, dich ärgern, dir was wegnehmen oder so, dann kann das mitunter sehr lange brauchen, bis ich da einen guten Überblick habe. Ich bin ein Bauchspieler, mich stört das gar nicht. Manchmal freue ich mich, wenn ich sage, ah, guck mal, ich sehe, du spielst auf das Ziel hin, naja, dann grätsche ich jetzt mal da schön rein. Oder ich sehe, du willst auf der einen Seite einen Dolmen mit der anderen Seite verbinden, dann versuche ich da nochmal irgendwie, es dir ein bisschen schwerer zu machen. Oder ich setze dann einen Würfel rein, wo ich sage, okay, dann setze ich dann einen hohen Würfel rein, dass ich zumindest dann die Wertung bekomme für das Feld, wenn du das schon nutzen willst, um die Dolmen zu verbinden. Dann will ich wenigstens dafür die Schlusswertung meinen Würfel drin haben oder so. Also dann kannst du schon sehr gut aufeinander Bezug nehmen. Mein Kritikpunkt richtet sich auch an der sehr stark an der Gestaltung. Wir hatten schon gesagt, die Zahlen oder die Belohnung für diese Lagerfeuerfelder, die sind sehr, sehr klein gedruckt. Also immer, wenn ich alle Plätze rund um ein Lagerfeuer besetzt habe, bekomme ich da mehrere Boni ausgeschüttet. Und die sind überhaupt nicht gut einsehbar. Ich muss immer wieder nachgucken, was bedeuten eigentlich diese Heilkräuter. Man muss immer mal wieder nachgucken, gerade am Anfang, was bedeuten eigentlich diese Symbole auf den Zaubertränken. Die sind nach ein paar Partien eingängig, am Anfang nicht. Ich habe nicht verstanden, warum diese Übersichten in zwei verschiedenen Heftchen mitgeliefert werden. Das eine ist die Spielanleitung, da sind Sachen erklärt. Dann gibt es noch ein beiliegendes Heftchen, in dem sind dann die Bedeutungen von Zaubertränken und den Kräutern erklärt. Aber die Spielziele, diese Endziele sind dann wieder in der Spielanleitung erklärt, wenn ich dann verschiedene Symbole nicht verstehe oder so, also oder andersrum. Also irgendwie muss ich da in beiden Heften immer mal wieder was nachgucken. Zumindest am Anfang, irgendwann kennst du die natürlich, klar. Das fand ich so ein bisschen mühselig. Und du hast es eben schon gesagt, diese Definition, was ist eine Lichtung, ist schon klar, aber es ist nicht immer ganz eindeutig erkennbar durch die Gestaltung und durch diesen modulartigen Aufbau. Befinde ich mich jetzt auf einer Lichtung? Gehört das noch dazu? Gehört das nicht dazu? Das ist nicht immer 100% eindeutig. Klar, wenn man da genau hinguckt, sieht man das schon, aber das hätte ich mir gewünscht, dass das irgendwie nochmal so ein bisschen anders abgesetzt ist oder grafisch nochmal so ein kleines bisschen anders gelöst ist oder so. Das finde ich auch mitunter so ein bisschen hakelig. Und wo ich dir absolut zustimme, ist dieses Fuddelige. Ich habe mein persönliches Board, ich habe diesen Steinkreis, ich habe das allgemeine Board, ich habe den Spielplan, ich habe mein Kräuterboard. Also da liegt schon relativ viel Zeug auf dem Tisch und ich muss da schon immer wieder gucken, dass da nichts durcheinander kommt oder nichts irgendwie verrutscht oder so. Ich warte noch, wenn das in 3 Jahren dann oder in 5 Jahren oder in 7 Jahren in der City Collection kommt, dann wird das alles in einem wunderbaren Double-Layer-System auf dem Tisch liegen für 120 Euro.
Oder bei Awakened Realms.
Oder bei Awakened Realms natürlich in einer Riesenedition mit Hexplättchen und viel Plastik. Nee, aber das ist schon wirklich ein sehr, 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 sehr guter Titel. Der macht mir richtig Spaß. Ich habe in der Messe-Vorfreude-Folge gesagt, Stefan Feld at its best. Das heißt nicht, dass es sein bestes Spiel ist, aber man merkt, er ist wieder in Bestform oder in einer guten Form. Das ist wirklich ein Spiel, was mir richtig Freude macht. Und da bin ich sofort bei einer Partie dabei. Habe jetzt schon etliche Partien gespielt, habe es ganz oft erklärt und habe Leute dafür auch begeistert. Ist ein gehobenes Kennerspiel. Ich würde sagen, kein Expertenspiel im klassischen Sinne, sondern eher ein gehobenes Kennerspiel. Aber doch durchaus am oberen Limit bei Boardgame Geek mit einem Rating von 3,05. Aber du hast gesagt, du hast noch ein paar Kritikpunkte. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was du noch so hast.
Das war's eigentlich hauptsächlich. Also das hast du eigentlich alles schon genannt, ne? Mit der Anleitung, mit den Heilkräutern, warum die da drin stehen. Was ich wieder schön finde, aber auch das kennt man von Alea, in der Anleitung ist diese Zusammenfassung dann auf der rechten Seite, wenn man die Regeln nicht nochmal komplett durchlesen will, sondern die Kernpunkte, die sind nochmal schön zusammengefasst, wenn man nicht mehr ganz drin ist und hat es ein paar Wochen nicht mehr gespielt, finde ich wieder hervorragend gelöst. Ich weiß gar nicht, warum das nicht mehr Verlage machen. Ich finde das so eine coole Idee von Alea. Das machen die ja schon lange so.
Überhaupt ansonsten, also die Anleitung finde ich wirklich richtig gut, ne? Also das Spiel ist in seinen Grundzügen ja kein kompliziertes. Es ist komplex, weil ich verschiedene Aktionen miteinander absolvieren muss, aber der Grundbewegungsmechanismus ist relativ einfach und der Aktionsauswahlmechanismus ist relativ einfach, der Wertungsmechanismus ist relativ einfach. Die Komplexität kommt dann durch die Entscheidungen, die ich treffe. Aber hier die Erklärung, die Anleitung, alles in allem wirklich hervorragend umgesetzt.
Ja, und ich würde noch als letztes noch ergänzen, ich würde sagen, es ist zu dritt am stärksten. Zu viert hast du so ein bisschen mehr Downtime drin, zu zweit ist einfach ein bisschen weniger los auf dem Plan. Also diese Interaktion, wer ist zuerst auf welchem Platz und wer schenkt dann jetzt wem diese 2 Punkte, ne, durch diese höheren Würfelwerte, die kommt halt erst sehr spät zum Tragen. Und insofern, aber es ist alles auf einem hohen Niveau, also ich spiele es auch zu zweit unheimlich gerne. Und insofern würde ich es eigentlich auch für jede Spieler und Spielerinnenzahl empfehlen.
Ja, bei zwei Spielern will ich ein bisschen Abstriche machen, weil dann doch diese Mehrheitenwertung sehr vorhersehbar ist. Du hast ein bisschen weniger Gerangel, du kommst dir nicht notwendigerweise in die Quere, man schnappt sich nicht so viele Aktionen weg, so, aber ja, ich finde es auch zu dritt oder auch zu viert, da ist richtig was los auf dem Brett, da ist es knusprig, da musst du wirklich nochmal knackigere Entscheidungen treffen. Aber wirklich ein super, super Spiel aus meiner Sicht. Ja, das war The Druids of Edora, die Druiden von Edora von Stefan Feld, erschienen in der Kennerspielmarke von Ravensburger, nämlich bei Alea.
Ja, und ich komme jetzt zu meinem letzten Spiel für heute. Und das ist ein reines Zwei-Personen-Spiel. Und zwar rede ich von dem gewitzten Marktduell von Colin Dömer, was bei Pegasus erschienen ist, namens Tricky Traders. Ja, es ist Marktwoche und auf dieser Marktwoche versuchen wir als Händler einen der 7 Marktstände, die da insgesamt kreisförmig angeordnet sind, zu unterstützen und dort möglichst viele Kunden zu platzieren und die Ratten zu vertreiben, die natürlich nicht erwünscht sind dort. Und gleichzeitig versuchen wir auch einen Marktstand zu sabotieren, dort die Ratten hinzuschicken und die Händler wegzunehmen. Das machen wir über insgesamt 3 Durchgänge. Und jeder dieser Durchgänge besteht aus 3 Runden und da würfeln wir anfangs sogenannte Tageszeitwürfel, also wir haben morgens, mittags, abends und die geben bestimmte Augenzahlen für jede dieser 3 Runden in einem Durchgang vor. Ja, was wir machen, ich sag's ja schon, es gibt Kunden, die auf diesen Marktständen verteilt sind, es gibt auch sogenannte Persönlichkeiten, auf die komme ich gleich noch zu sprechen und es gibt eben diese Ratten. Und was ich jede Runde mache, ist von meinen Handkarten, wir haben beide das identische Handkartenset von 16 Karten, im Einführungsspiel sind es 14 Karten und davon wählen wir immer 2 Stück aus und die müssen unterschiedliche Farben haben. Das erkläre ich gleich nochmal ganz kurz, was das bedeutet. Und die spiele ich aus und führe die Aktion in der Reihenfolge der Nummern aus. Ja, jede Karte hat eine Nummer oben rechts und dementsprechend führen wir in der Reihenfolge dann eben diese Aktionen aus. Das Besondere ist, sollten wir beide die identische Karte ausgespielt haben, dann hebt die sich auf, also die wird negiert, dann wird die überhaupt nicht ausgeführt. Und was ich möchte, ist eben an den Stand, den ich unterstütze, wie gesagt, die Kunden im Vergleich zu den Nachbarständen heranziehen. Also ich möchte mehr Kunden dort haben, ich möchte möglichst wenig Ratten haben, also 1 ist die minimale Zahl, weil in dem Moment, wo ich 0 habe, kommen irgendwie wie aus Zauberhand plötzlich wieder 4 neue Ratten da hinzu. Das habe ich thematisch nicht ganz verstanden. Und denn es gibt am Ende jedes Durchgangs eine Wertung für die Marktstände. Das hängt dann auch von den Persönlichkeiten ab. Ich kriege Punkte, das kann auch in die Minuspunkte gehen. Und am Ende des ersten Durchgangs, jetzt kommen wir eigentlich dazu, wen unterstütze ich eigentlich und wen sabotiere ich, suche ich mir das aus anhand von 2 Karten, die ich am Anfang ausgeteilt bekomme. Also zum Beispiel roter Stand und blauer Stand. Und dann muss ich mich am Ende des ersten Durchgangs entscheiden, unterstütze ich jetzt den roten Stand und sabotiere den blauen oder mache ich es umgekehrt. Und der erste Durchgang gibt natürlich so eine gewisse Richtung vor, wohin ich denn jetzt spielen möchte. Und das macht mein Gegenüber halt genauso mit 2 anderen Ständen. Ja, und dann folgen noch 2 weitere Runden. Ja, die Persönlichkeiten, da gibt es die Marktschreierin, den Rattenfänger, die Saboteurin, die Verwalterin und den Gaukler. Und die kann ich mit meinen Aktionskarten über die Stände wandern lassen, zum einen. Zum anderen kann ich sie Aktionen ausführen lassen. Der Rattenfänger kann eben Ratten entfernen von dem Stand oder von Nachbarständen. Die Marktschreierin wiederum kann Kunden heranziehen. Das Blöde ist, wenn die auf dem Stand dann stehen bleibt, dann gibt der wiederum Minuspunkte. Also gibt die Marktschreierin Minuspunkte auf dem Stand. Die möchte ich also dann wieder da weg haben, nachdem sie die Kunden herangezogen hat. Dann gibt es den Gaukler, der kann wiederum die Persönlichkeiten verschieben in diesen Kreis an Marktständen. Die Verwalterin kann Marktstände tauschen in diesem Kreis. Ja, und die Saboteurin, die macht das, was der Name schon sagt, die sabotiert eben teilweise Aktionen und kann wiederum, und jetzt muss ich nochmal nachgucken, weil ich es gerade wirklich vergessen habe, ach so, genau, die kann auf benachbarten Ständen auch nochmal Mehrheiten an Ratten und Kunden so verschieben. Ja, wie gesagt, 3 Durchgänge, 3 Runden. Nach 9 Runden ist dementsprechend das Spiel zu Ende. Und dann gucke ich mir an, wie viele Punkte hat mein zu unterstützender Marktstand gesammelt. Das sind die Pluspunkte. Und wie viele Punkte hat mein zu sabotierender Marktstand gesammelt. Das sind dann die Minuspunkte. Und die ziehe ich dann voneinander ab. Und dann habe ich meine Gesamtpunktzahl. Das Ganze dauert so eine knappe halbe Stunde, würde ich sagen. Und ich muss erstmal sagen, nachdem ich so diesen ganzen Pitch gehört habe, war ich erstmal so ein bisschen gelangweilt. Es ist halt ein mittelalterlicher Markt. Das ist jetzt, haben wir ja, glaube ich, schon ein paar Mal gehabt, nicht das Thema, was mich anspricht. Nachdem ich die Regel gehört habe, fand ich es aber erstmal ziemlich reizvoll. Was ist denn davon zumindest bei dir geblieben?
Das ist eine schöne antiklimaktische Beschreibung. Als ich es gehört habe, war ich bin da nicht so abgeschreckt. Ich mag ja Mittelalter-Themen ganz gerne. bei Spielen, als ich das Cover gesehen habe, war ich, da hatten wir es vorher kurz vor, total an die Quacksalber erinnert, so, ne, Dennis Lohausen. Und da dachte ich, ah, das sieht irgendwie verheißungsvoll aus. Ich mag Handelsspiele ganz gerne. Also ich fand das erstmal reizvoll. Als ich dann die Anleitung gehört habe, dachte ich so, ja, klingt ein bisschen umständlich, aber kann doch lustig werden. Und was ich dann erlebt habe, war wirklich furchtbar. Das ist wirklich mit weitem Abstand das schlechteste Spiel, was ich seit langem gespielt habe. Ich finde es wirklich langweilig, ich finde es umständlich, ich finde es komplett unintuitiv, ich finde es redaktionell, und das hat Sebastian Hein, glaube ich, relativ redaktionell betreut, bei Pegasus, ein erfahrener Redakteur. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Du hast, was, 14 oder 16 Handkarten, glaube ich, am Anfang?
Ja, 16 im fortgeschrittenen Spiel.
So, ne? Also 14 im Basisspiel, 16 im fortgeschrittenen Spiel, die irgendwie alle aufeinander Bezug nehmen. Das dauert eine ganze Handvoll Partien, um wirklich diese ganzen Kombinationen mal zu durchsteigen. Dann sind nicht alle Informationen auf den Karten angegeben. Du musst Sachen in der Spielanleitung immer wieder nachlesen. Dadurch ist es fehleranfällig. Was ich mache, ist überhaupt nicht vorhersehbar. Wir spielen verdeckt Karten aus. Möglicherweise kann ich meinen Plan durchsetzen. Dann verschiebe ich Ratten und Menschen auf diesen Marktständen hin und her. Möglicherweise machst du etwas anderes. Dann ist meine komplette Aktion für die Füße. Ich weiß aber nicht, was du vorher machst. Vielleicht entscheiden wir uns auch beide für die gleiche Aktion. Dann wird gar keine davon ausgelöst. Also das Spiel ist beliebig, es ist zufällig, es ist kontraintuitiv und vor allem ist es bumslangweilig. Also ich habe 5 Partien gespielt, hatte nach der ersten schon keinen Bock mehr. Ich wusste aber, wir werden es rezensieren. Und ich habe mich wirklich zu jeder Partie gezwungen. Ich hatte auf keine Partie Bock. Ich bin dann aber so, dass ich, wenn ich Leuten das Spiel erkläre, die jetzt nicht, ich gehe da nicht voreingenommen ran im Sinne, sage, Achtung, das wird jetzt ganz, ganz schlecht, pass auf. Sondern ich erkläre das sehr neutral, so wie das ist, dann spielen wir das. Und alle, mit denen ich das gespielt habe, fanden es genauso doof und sagten, hä, das dauert ja ewig, ich verstehe das gar nicht, da muss der erstmal jemandem, die müssen erstmal die Karten verstehen, was steht da eigentlich drauf und was heißt denn das eigentlich? Dann ist es so, dass du, wenn du das Spiel ein paar Mal gespielt hast, natürlich einen totalen Wissensvorsprung hast gegenüber Leuten, die es noch nie gespielt haben. Aber am Ende des Tages finde ich es wirklich viel zu zufällig, viel zu unkalkulierbar, viel zu beliebig, was da passiert. Und manchmal machst du so eine Aktion und denkst so, ja, bringt gar nichts. Dann machst du noch eine Aktion und denkst wieder, bringt gar nichts. Dann machst du noch mal eine Aktion und denkst so, hätte ich gerne anders gemacht. Dann passieren halt so Zufallselemente irgendwie und am Ende kriegst du für irgendwas Punkte. Und es kommt zu keinem Zeitpunkt, also nach 5 Partien erwarte ich, dass man irgendwann mal in so einen Spielfluss reinkommt. Ich kann total akzeptieren, dass es eine, vielleicht auch mal eine zweite Lernpartie gibt. Aber da finde ich so einen Brecher wie Galactic Cruise oder Speak Easy von Vital Lacerda, das erklärt man Leuten einmal und dann verstehen die das und spielen das runter. Tricky Traders, das soll 20 Minuten dauern, das ist ein Zwei-Personen-Spiel mit 14 Handkarten, wo ich jetzt nicht erwarte, dass da jetzt wahnsinnig viele Unklarheiten drin sind, aber es sind wahnsinnig viele Unklarheiten drin. Und ich habe ganz oft Rückfragen gehabt, wo ich dachte, ja, weiß ich jetzt auch nicht, muss man nochmal nachgucken. Und wenn da nach 4, 5 Partien immer noch kein Spielfluss reinkommt und ich auch gar keine Lust habe, den zu erlernen, indem ich mich mit dem Spiel noch tiefer beschäftige, dann zeigt das schon, dass das bei mir komplett gefloppt ist. Also das ist wirklich, da muss schon, also vielleicht gibt es auch mehr Flops oder vielleicht gibt es auch mehr Titel, bei denen ich Lust habe, auf unserer Flop-Liste mehr drüber zu reden. Aber so Stand jetzt ist das auf der Flop-Liste dieses Jahrgangs bei mir Platz 1. Das langweiligste, umständlichste, schlechteste Spiel, das ich in den letzten Monaten spielen musste. Das sind netto vielleicht 3 Stunden, die gibt mir keiner wieder. Furchtbar. So, das war mein kleiner Rant. Jetzt bist du dran.
Ja, das ist heute eine Achterbahnfahrt. Ne? Nach Panda Royal ging es für mich dann steil bergauf über 2 Spiele. Jetzt geht's ebenso wie bei dir auch wieder ganz tief in den Keller hinab, denn es ging mir exakt genauso wie dir. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so weit gehen würde, es auf Platz 1 der Flop-Liste zu setzen, aber es ist ein heißer Anwärter zumindest.
Welches ist schlechter? Nenn mir 1.
Da haben wir auch schon drüber gesprochen, aber das machen wir nicht jetzt, würde ich sagen. Ich kann es dir hinterher mal nennen. Aber ja, Tricky Traders. Das Problem ist ja so ein bisschen, also was heißt ein bisschen? Du hast ja gerade schon gesagt, du kannst nichts planen. Das ist komplettes Chaos, dieses Spiel. Du hast eine Idee im Kopf. auch in der ersten Partie, aber auch noch in der fünften Partie, hast du Ideen im Kopf, okay, wie kriege ich das hin? Ich möchte jetzt den orangen Marktstand unterstützen. Es sitzen aber vier Ratten, ich will die ja wegkriegen. Okay, wie kriege ich die weg? Erstmal natürlich intuitiv erstmal mit dem Rattenfänger. Oh, der Rattenfänger sitzt jetzt gerade ein Plätzchen daneben, das ist doch gar nicht schlecht, dann hole ich den erstmal rüber. Das Blöde ist, ich darf ja keine gleichfarbigen Handkarten ausspielen. Das heißt, in der einen Runde bewege ich diesen Rattenfänger. Dann geht der im besten Fall auf meinen Marktstand. Dann muss ich darauf hoffen, dass ich den in der nächsten Runde auch aktivieren kann. Jetzt können mehrere Dinge passieren. Zum einen kann es sein, dass mein Gegenüber einfach den Rattenfänger wieder bewegt als nächstes in der nächsten Runde, bevor ich den überhaupt aktivieren kann. Plötzlich werden die Ratten an einem falschen Stand dann weggeholt. Zum anderen kann es sein, dass jemand den Gaukler aktiviert und dann plötzlich alle Personen sich wiederum irgendwie wild verschieben. Dazu kommt natürlich, dass du unheimlich in Schienen bist, denn du hast zum einen eine fixe Spielrichtung, die kannst du zwar auch umdrehen, aber das kostet auch wieder eine Aktionskarte, und du hast diese Tageszeitenwürfel, das heißt, du musst die Personen ja um einen fixen Wert bewegen, je nachdem, welche Runde du dich gerade befindest. Auch da hast du einen Modifikator mit einem alternativen Wert, also da gibt's auch eine extra Karte, wie mit der Richtung, aber auch die kostet wieder eine einzelne Aktionskarte. Das heißt, es geht unglaublich schleppend. Ich komme nicht zum Ziel. Ich habe teilweise Durchgänge darauf verwendet, diesen blöden Rattenfänger irgendwie zu meinem Stand zu bekommen, um ihn am Ende dann doch überhaupt nicht nutzen zu können. Und du kriegst die Karten ja auch nicht wieder. Es gibt im fortgeschrittenen Spiel dann diese Personen- oder Bewegungswert-Kopieren-Karte. Damit kannst du das Problem so ein bisschen lösen. Im Einstiegsspiel, und das soll ja eigentlich dazu dienen, mir ein Spiel schmackhaft zu machen, ist es komplett frustrierend und schreckt mich sowas von ab, überhaupt nochmal dieses Spiel anzufassen.
Ja, dann hast du ja noch diese Bewegungsarten, die beziehen sich dann auf den Würfelwurf. Du hast ja noch drei Würfel, die geworfen sind, und dann hast du Bewegungskarten, das heißt, du bewegst dich jetzt in Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn um so und so viele Felder weiter.
Das meinte ich ja gerade. Du bist da wirklich gefangen in dem Moment, ja, wenn genau. Du diese Bewegungskarten spielst. Du darfst ja nur diese Werte nehmen. Oder du modifizierst den Wert mit dieser einen Karte, was wiederum eine eigene Aktion kostet. Und jetzt kann es blöderweise auch noch passieren, oder habe ich das eben schon gesagt, ich weiß es gerade gar nicht mehr, dass mein Gegenüber die gleiche Karte spielt und dann ist die sowieso futsch. Sowohl die Bewegung oder eben die Aktion, also was ich halt eben gerade spiele. Es ist komplett unplanbar und es macht so überhaupt keinen Spaß dadurch, weil es völlig zufällig wirkt. Ich habe in den Punktezahlen nochmal nachgeschaut hinterher. Wir haben es dann schon irgendwie geschafft, die Stände so ein bisschen zu manipulieren, sodass es in unsere Richtung geht, die wir haben wollen. Aber es war ein furchtbar mühseliges Unterfangen, das überhaupt irgendwie hinzubekommen, und es fühlt sich einfach 0,0 belohnend an. Und ja, das Wort zufällig habe ich jetzt gerade, glaube ich, schon dreimal gesagt. Insofern gehe ich da völlig mit dir.
Ja, also für mich ganz große Enttäuschung, ganz großer Flop und leider, also ich werde das Spiel auch nicht mehr spielen, das ist bei mir mittlerweile schon weiter gewandert. Ich habe es dann verschenkt, habe gesagt, komm, probiert es aus, nehmt es euch mal.
Du kannst meins haben.
Bitte?
Kannst meins haben.
Nö, das ist okay. Also es ist leider auch ein Erstlingswerk von einem Autor, das tut mir dann immer so ein bisschen leid, von Colin Dömer, kenne ich noch nicht, aber das jedenfalls war zumindest kein Spiel, das mich auch nur ansatzweise überzeugt hätte. Das ist leider bei mir komplett gefloppt. Ich habe ihm bei Boardgame Geek eine 1 gegeben. Und das, da muss schon viel passieren. Die habe ich noch nicht oft gezückt. Da steht Awful Defies Game Description. Weil das ist für mich überhaupt nicht tricky. Es ist überhaupt nicht clever, sondern es ist einfach nur kompliziert, umständlich, mühsam, zäh und langweilig. Und am Ende hast du natürlich eine Möglichkeit, ein bisschen was zu beeinflussen. Es ist ja nicht komplett beliebig alles, aber es fühlt sich schon alles sehr, sehr beliebig und sehr, sehr ungleich an. Es hat eine Komplexität von 3. Dem würde ich gar nicht zustimmen. Ich finde es nämlich nicht komplex. Ich finde es nur kompliziert, weil es ist total einfach vom Spielablauf. Ich spiele eine Karte, die werden in der Reihenfolge ausgelöst. Da ist ein Punktewert drauf, die werden in der Reihenfolge ausgelöst. Da steht mehrheitlich drauf, was ich machen muss. Gibt ein paar Sonderthemen, die stehen halt nicht auf den Karten drauf. Weiß ich nicht, was die Redaktion sich dabei gedacht hat. Steht dann halt nur in der Anleitung. Also ist überhaupt nicht komplex, aber es ist wahnsinnig kompliziert, diese ganzen Karten zu verstehen und diese Zusammenhänge herzustellen oder so. Und das macht halt einfach gar keinen Spaß. Mir zumindest nicht. Und in keiner meiner Runden, eine davon warst du, ich habe mit Sebastian Wenzel, habe ich es, glaube ich, mal gespielt, dann habe ich es mit Freunden mal gespielt, also so verschiedenen Leuten. In allen 5 Partien hat es keine Person überzeugt. Insofern bei mir dann schon wieder ausgezogen nach diesen 5 Anläufen. Tricky Traders von Colin Dömer. in der Gestaltung von Dennis Lohausen bei Pegasus erschienen. Ein großer Flop.
Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die Achterbahnfahrt jetzt weitergeht.
Ja,
demnach müssten wir jetzt wieder irgendwie in die Sphären hochgehen.
Ja, die geht allerdings weiter. Und ich wage mal eine zarte Prognose und sage, wir sprechen jetzt über das kommende Spiel des Jahres. Oder zumindest einen Nominierten zum Spiel des Jahres. Da bin ich jetzt schon sicher. Man weiß ja nicht, was noch kommt. Ne? Das ist also jetzt immer eine Momentaufnahme. Wer weiß, was in Nürnberg noch alles kommt. Und bis Mai, bis der weiße Rauch über der Spiel des Jahres Jury aufsteigt, das dauert ja noch ein Weilchen. Da kann auch viel passieren, keine Frage. Aber Stand jetzt spreche ich über mein absolutes Highlight in diesem Jahrgang. Über einen Titel, der mich von vorne bis hinten wirklich auf ganz vielen Ebenen abholt und begeistert und motiviert und in den ich schon sehr viel Zeit und Mühe hinein investiert habe. Denn wir sprechen über Take Time. Take Time ist bei Libellud erschienen, im Deutschen somit bei Asmodee. Ein Spiel von Alexis Piovesan und Julien Protière. Und wir haben bei Take Time ein Spiel, bei dem wir, ich habe schon in einem Sonntagsfrühstück darüber gesprochen, ich habe schon in der Messe Nachbetrachtung, haben wir schon mal darüber gesprochen, bei dem wir Karten verdeckt an eine Uhr anlegen, um bestimmte Legeregeln zu erfolgen. Wir haben Kartenwerte von 1 bis 12, die gibt's auf jeder Uhr. Und da eine Uhr aber ja 24 Stunden hat, gibt's die einmal in weiß und einmal in schwarz. Also es gibt insgesamt 24 Karten, von denen immer, egal mit welcher Spielendanzahl wir spielen, 12 Karten im Spiel sind und die müssen an diese Uhr angelegt werden. Und wir müssen uns entscheiden. Am Anfang ist es vorgegeben. In späteren Uhren müssen wir uns ein bisschen entscheiden, wo wir starten, also wo beginnt die Zählung dieser Uhr. Denn wir wollen eine aufsteigende Reihenfolge festlegen. Also der niedrigste Wert oder die niedrigste Summe befindet sich am Anfang und der höchste Wert befindet sich am Ende. Und wir haben insgesamt nur 6 Ablageplätze, an denen wir diese Karten ablegen. Das macht es ein bisschen schwieriger. Sonst könnte man sagen, noch 1 bis 24, das kriegen wir doch schön sortiert. Nee, wir haben nur 6 Ablageplätze oder so Slots, in die wir so Karten spielen dürfen. Und in diese Slots müssen wir halt versuchen, unsere 12 Karten möglichst günstig und möglichst zielstrebig oder zielführend hineinzupuzzeln. Und am Anfang müssen wir einfach nur versuchen, eine aufsteigende Reihenfolge zu legen, indem wir unsere Karten mehrheitlich verdeckt dort anlegen. Je nach spielenden Anzahl darfst du auch offene Karten legen, bei 2 Spielen 2 Karten, bei 4 Spielern 4 Karten, sodass man mal eine Indikation hat, wo befinden wir uns eigentlich gerade hier bei diesem Feld oder bei jenem Feld, dass man mal so eine Idee bekommt. Und am Ende wollen wir alle Karten aufdecken und dann müssen wir eine aufsteigende Reihenfolge haben. So einfach, so leicht, so einfach, oder wie heißt das, so leicht, so gut oder so. So weit, so gut, so, aber so.
Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
Ja, klingt erstmal einfach. Weiter. Wir legen da 12 Karten verdeckt hin und die müssen aufsteigend liegen. Jetzt wird das halt zunehmend schwieriger, denn wir haben insgesamt 10 verschiedene kleine Mäppchen oder Umschläge und in denen sind jeweils 4 verschiedene Uhren drin und die Anforderungen, die diese Uhren an uns stellen, die werden natürlich immer komplexer. Dann heißt es, an dieses Feld, da musst du eine weiße Karte spielen oder an jenes Feld müssen 3 Karten gelegt werden oder hier muss darf die Gesamtsumme muss die geringste Distanz oder den geringsten Abstand zum Wert 6 oder 8 haben oder sowas. Also muss am nächsten am Wert 6 dran sein, näher als jedes andere Segment dieser Uhr. Oder in diesem Segment darfst du keine weißen Karten spielen. Oder hier muss der Wert 7 bis 9 sein. Oder hier dürfen keine 1er, 2er oder 3er Karten liegen. So, und da gibt ja bei jede Uhr so ein bisschen verschiedene Felder vor und jede Uhr spielt sich so ein kleines bisschen anders und die werden also hinten raus sehr, sehr schwierig und sehr, sehr knackig. Und was mir hier richtig gut gefällt, ist das Spielgefühl, das wir miteinander haben. Denn wir dürfen am Anfang uns kurz miteinander abstimmen. Bevor wir unsere Karten anschauen, können wir uns eine gemeinsame Strategie überlegen und sagen, guck mal, hier könnten wir in dem Feld, sollten wir vielleicht ein bisschen im Mittelfeld liegen, hier können wir ein bisschen weniger machen, aber hier hinten müssen wir da und darauf achten oder so, dann kann man das mal besprechen. Und dann spielen wir schweigend, ohne miteinander zu reden, unsere Karten. Und das ist der besondere Kniff, dass wir dann versuchen, durch die Karten, die wir legen, oder auch durch wer fängt an, das entscheidet nämlich jemand, da gibt es keine feste Reihenfolge, also gibt dann eine feste Reihenfolge danach, aber die Person, die anfängt, darf einfach entscheiden, dass sie anfängt und allein über die Art und Weise, an welchen Slot ich diese Karte lege, kommuniziere ich ja schon etwas. Und für mich ist Take Time die beruhigende Melange aus The Game, The Mind und Das Ritual. Und wer diesen Podcast kennt, weiß, ich bin großer Fan vom Ritual, weil wir hier schweigend über Aktionen bestimmte Informationen kodieren. Hier allerdings ohne diesen Hektikfaktor, der bei vielen nicht gut ankam beim Ritual, bei mir sehr gut. Und wir haben hier die Aufgabe, Karten nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten abzulegen, wie wir das von The Game und The Mind kennen. Und für mich funktioniert dieses Spiel auf ganz vielen Ebenen richtig gut, weil wir eben als Gruppe so eine gemeinsame, einen gemeinsamen Informationscode uns erarbeiten, mit dem wir uns verständigen und als Gruppe immer besser werden, darin einander zu verstehen, wie meinen wir denn die Dinge, wenn wir sie da hinlegen. Und das gefällt mir richtig gut. Ich habe schon richtig tolle Erlebnisse, werde ich gleich ein bisschen was erzählen, aber jetzt habe ich schon sehr viel erzählt. Stefan, jetzt bin ich erstmal gespannt, wie es bei dir in der Achterbahn ist. Achterbahn hat ja immer einen Katapultstart, manchmal ein Looping, manchmal muss man auch ein bisschen kotzen, weil einem schlecht wird dabei. Wo befinden wir uns denn auf der Achterbahn der Gefühle bei Take Time bei dir?
Also ich muss schon mal nicht kotzen, da kann ich dich beruhigen. Du hast The Mind, The Game genannt, die habe ich hier auch auf meinem Zettel. Ich habe aber noch ein anderes Spiel, auch wenn das spielmechanisch gar nichts damit zu tun hat. Hanabi, das geht auch so, ich hab mich auch so daran so ein bisschen vom Gefühl erinnert gefühlt. Ja, das sind ja alles drei Spiele und du hast es ja eben mal angekündigt, die ja auch schon mit dem Spiel des Jahres durchaus Berührung hatten, mehr oder weniger. Insofern ist das jetzt nicht sehr weit hergeholt erstmal. Ja, und ansonsten kann ich schon mal direkt sagen, ich habe lange kein Spiel mehr erlebt, bei dem ich einen solchen Lass uns das nochmal probieren, Effekt hatte. Und zwar war es egal, ob wir krachend verloren haben, ob wir knapp verloren haben oder ob wir es geschafft haben. Jedes Mal war die Motivation da, also entweder natürlich es nochmal zu versuchen, das können wir so viel besser, wenn wir klar verloren haben. Oder guck mal, wie knapp das war, das schaffen wir beim nächsten Mal. Wir wissen doch jetzt, worauf wir achten müssen. Vielleicht müssen wir auch an den Voraussetzungen was ändern, denn du hast ja teilweise so variable Zeiger. Du musst dich dann entscheiden am Anfang der Partie, auf welches Segment lege ich eigentlich diesen Zeiger. Und dann verändert sich ja plötzlich die komplette Voraussetzung fürs Anlegen der Karten, je nach Szenario. Ja, und wenn du es geschafft hast, sowieso, es sind 40 Uhren drin, du willst halt die nächste sehen. Du willst halt sehen, was ist die nächste Herausforderung. Und ja, da kommen halt wirklich noch krasse Sachen, also an die man überhaupt nicht denkt. Die werden noch völlig abgedreht, im wahrsten Sinne des Wortes, und verrückt. Und man wächst ja in der gleichen Gruppe zumindest. Das ist jetzt mein erster kleiner Kritikpunkt. Man sollte es halt in der gleichen Gruppe spielen. Ansonsten hast du diesen Effekt, wie es auch bei Magic Maze damals war. Wenn du immer mit neuen Leuten spielst, dann fangen die halt erstmal mit der ersten Uhr an. Und dann spielst du halt immer die gleichen Uhren. Immer wieder. Und das ist schade. Das lässt sich aber, glaube ich, einfach nicht verhindern bei so einer Art von Spiel. Ansonsten bin ich auch nahezu restlos begeistert. Ich habe eigentlich keine wirklichen Kritikpunkte. Höchstens halt vielleicht, dass, wenn man es durch hat, zu wenig Uhren drin sind. Ansonsten, ich habe festgestellt, es kommt nicht uneingeschränkt gut an bei allen. Also ich kenne einige, die sind wirklich komplett begeistert, so wie du, so wie ich. Aber ich habe auch Leute erlebt, die sagen, ich weiß nicht, ich kann damit nichts anfangen. Das reizt mich nicht. Ja, diese nonverbale Kommunikation, dieses Austüfteln, dieses Besserwerden in der Gruppe. Ja, also ich habe es gar nicht so selten erlebt. Also bei meiner Frau zum Beispiel kam es auch nicht so gut an. Ich werde es ihr wahrscheinlich nochmal versuchen, ein bisschen schmackhaft zu machen, weil ich halt sehr begeistert bin und es unbedingt spielen und spielen und spielen will. Und ja, ich glaube auch, davon werden wir noch eine Menge hören jetzt im kommenden Jahr.
Ja, ich habe schon ganz viele Leute für dieses Spiel begeistern können. Vielleicht habe ich immer Glück gehabt, dass ich mit den richtigen Leuten spiele. Ich gucke ja auch immer, dass ich Spiele auswähle, von denen ich weiß, dass sie irgendwie gut zu den Leuten passen, weil ich ja oft der Onkel bin, der da die große Spieletasche mitbringt und dann sagen die, ja, guck mal, was du mitbringst. Also bei vielen Freunden ist das so. Klar, wenn ich mit dir mich treffe oder mit den Jungs von den anonymen Ludoholikern, dann wissen wir schon 4 Tage vorher, was wir spielen und dann steht der Plan eigentlich meistens fest. Aber wenn ich bei Freunden bin, dann ist es ja oft so, dass ich dann 2 Taschen Spiele mitbringe und dann sagen, dann lege ich die auf den Tisch, pitch die ganz kurz und sage ich, worauf habt ihr denn Lust, was wollt ihr denn gerne spielen? Und da haben sich ganz viele erstmal aufgrund der Optik für das Spiel entschieden, denn es sieht fantastisch aus. Also die Packung sieht fantastisch aus. Wenn man mal so reinguckt, das sieht auch fantastisch aus. Dann sagen die anderen, das sieht irgendwie gut aus. So, dann gucken wir mal an. So, und dann ist das ein Spiel, wo ich mehrere Spieleabende habe, wo wir komplett nur dieses eine Spiel gespielt haben und komplett darauf hängen geblieben sind, könnte man jetzt sagen, aber was einfach alle begeistert hat und immer wieder dieser Effekt war, komm, eine Uhr machen wir noch, jetzt haben wir die Uhr, komm, einen Umschlag machen wir noch, dann sind da ja wieder 4 Uhren drin, dann packst du ja auch nicht jede sofort, das heißt, du spielst dann schon mal irgendwie vielleicht mal 6 oder 8 Partien, wenn du manche Uhren vielleicht 2 oder 3 Mal machst oder So, also dann ist es schon wieder irgendwie 1,5 Stunden vorbei. Und meine abgefahrenste Erfahrung war, als ich bei Darmstadt spielt war in diesem Jahr in Darmstadt. Ich fahre ja eigentlich auf so einen Spieletag bei Darmstadt spielt, um mir aus der Spieleausleihe vielleicht mal 1 oder 2 Spiele auszuleihen, die ich nicht kenne. Oder um mir mal Spiele erklären zu lassen. Das ist ja auch ein schöner Luxus, wenn dann so Verlage sind, die haben dann ihre Stände und dann erklären die ja auch manchmal Spiele. Und ich war mit einer ganz lieben Freundin von mir da, mit der Lea. Und die Lea spielt auch wahnsinnig gerne und wir sehen uns so 2-3 Mal im Jahr, gar nicht so oft, ist eine gemeinsame Freundin von uns. Und die kommt dann mit zu Darmstadt spielen und sagt, komm, wir spielen was Schönes. Und dann hatte ich aber das Bedürfnis, ihr Take-Time zu zeigen und dann hat ihr das gut gefallen. Und dann haben wir der Hans Höh war da von Funtails, der Übersetzer von Blood on the Clock Tower und Autor beispielsweise von Feed the Kraken. Und er hatte 2 Prototypen dabei und sagte, habt ihr Lust, die mal zu probieren? Und haben wir die probiert. Der eine ist schon kein Prototyp mehr, der erscheint nächstes Jahr im Verlag. Da ging es nochmal so ein paar redaktionelle Dinge, die er sich angucken wollte. Das haben wir gespielt, hat mir gut gefallen. Das andere war ein Prototyp, der hat uns nicht so gut gefallen. Egal. Normalerweise spiele ich keine Prototypen, aber irgendwie hat sich das da ergeben. Und dann habe ich gesagt, hast du Lust, noch was mitzuspielen? Wir hätten hier so Take Time, das gefällt uns gerade ganz gut. Sagt er, ja, gut, hab gerade nichts vor, spiele ich mal mit. Und dann haben wir den kompletten Tag nur Take Time gespielt. Zu dritt, später kam die Dima noch dazu, dann auch zu viert. Und wir haben dann, und das war total interessant, zu dritt erstmal, du brauchst ja ein paar Runden, bis du so diese gemeinsame Metaebene und diese Kommunikation, die erarbeitet hast. Da waren der Hans, die Lea und ich schon ganz gut aufeinander eingestellt. Der Hans ist ja auch wahnsinnig clever und klug, was so mathematische Prinzipien angeht. Und der erkennt ja so Strategien. Der ist ja auch mehrfacher Weltmeister in Sammelkartenspielen und so. Also der durchschaut so Codes sehr, sehr schnell. Und das heißt, wir zu dritt haben uns dann recht gut und schnell aufeinander eingegroovt und waren dann schnell so im dritten Umschlag oder sowas. Und irgendwann hatte die Dima dann Feierabend, die war als Erklärerin im Einsatz an dem Tag und kam dann dazu und dann haben wir sogar reingeschmissen, haben mir das kurz erklärt und gesagt, komm, wir starten gerade mal bei der 3. oder 4. Uhr. Und die hat plötzlich komplett andere Dinge gemacht, als das, was wir uns vorher irgendwie an Codes über den Tag erarbeitet haben. Und sagt, hey, wie kannst du das denn machen? Was ist denn hier passiert? Und das ist dann so eine Person, das nochmal so ins Kippen bringt, was gar nicht blöd ist, sondern es ist einfach plötzlich ein anderes Spielverständnis nochmal am Tisch oder eine andere Interpretation von Informationen. Und dann dauerte das wieder so eine Weile. Bei The Mind hat man immer gesagt, sich zu synchronisieren. Das war ja dieser Begriff damals. Wir synchronisieren uns jetzt im Geist miteinander. Und das hat dann wieder so seine 2, 3, 4 Partien gebraucht, bis wir wieder dann andere Codes oder ein anderes Verständnis füreinander entwickelt haben. Dann habe ich es ein paar Tage später mitgenommen ins Irish Pub nach Koblenz, wo wir es dann zu dritt gespielt haben, weil an dem Tag wir nur zu dritt beim Quiz waren und die anderen alle krank waren oder nicht da waren. Und dann hatten wir wieder plötzlich ein anderes Verständnis für Dinge und so eine Idee füreinander. Und das finde ich wirklich etwas, was mir bei Spielen immer Spaß macht, wenn ich merke, es passiert was in der Gruppe, es passiert was im Verständnis miteinander. Das finde ich wirklich fantastisch. Zu zweit ist es nochmal ein Ticken schwieriger, weil ich 2 verdeckte Karten da liegen habe am Anfang. Das heißt, wir haben 4 Karten auf der Hand, spielen davon 2 aus, nehmen dann 2 verdeckte auf die Hand und müssen ja dann nochmal komplett umdenken möglicherweise. Das, was wir vorher auf der Hand hatten, wird dann nochmal anders angeordnet. Also da stecken so viele, wie ich finde, schöne Elemente, schöne Details drin. Die Uhren werden hinten raus brutal schwer. Ich bin auch noch gar nicht durch. Ich weiß noch gar nicht, was ganz hinten passiert. Ich finde die grafische Gestaltung ganz zauberhaft, ganz wunderschön. Wenn du mal drauf guckst in diese Uhren, in jedem Umschlag, dann entfaltet sich immer so ein Panorama. Du tauchst immer tiefer in die Zeit ein, wie in so einem Strudel. Und das ist so grafisch, so herausragend, toll gestaltet und so gut gelöst. In jedem Umschlag gibt es nochmal ein Begleitblatt, was dir die einzelnen Regeln dieser Uhr jetzt nochmal erklärt. Die sind alle nicht kompliziert, aber sie werden alle nochmal kurz erklärt, um das Spielgefühl noch fluffiger und noch harmonischer zu machen. Die Anleitung finde ich hervorragend. Also ich habe an dem Spiel überhaupt nichts auszusetzen. Und das passiert ja selten, wie du weißt. Und bei dem Spiel bin ich wirklich von vorne bis hinten richtig begeistert. Und wenn das nicht im Mai nominiert wird, dann weiß ich auch nicht. Da muss wirklich noch richtig was kommen, was ich jetzt noch nicht sehe. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das mal die Ehren, die The Mind und The Game verwehrt blieb, dann vielleicht irgendwann mal davon trägt.
Ja, auszusetzen habe ich eigentlich nur den einen Punkt, den du gerade genannt hast. Denn zu zweit hast du eben diese vier verdeckten Karten. Das heißt, es sind Informationen im Spiel, die aber noch niemand kennt.
Zu zwei verdeckte?
Ja, pro Person. Vier Karten insgesamt, genau. Und zu dritt und zu viert sind ja alle Informationen theoretisch bekannt. Wie man die kommuniziert, ist die andere Frage, aber sie sind bekannt. Und dadurch ist es auch irgendwie lösbar. Und zu zweit kann es halt passieren, wenn es richtig blöd läuft, dass so eine Uhr, je nachdem, was vorher gespielt wird, nur noch extrem schwer oder so vielleicht gar nicht mehr gelöst werden kann. Das wäre so mein Kritikpunkt. Und es macht trotzdem total Spaß zu zweit. Also wirklich richtig viel Spaß. Wir haben das ja durchgesuchtet am Anfang. Also durch, aber ne, wir sind ja echt weit eingestiegen. Uhr für Uhr für Uhr. Und wollten gar nicht mehr aufhören. Und das ist etwas, was wenige Spiele so bieten einfach und was ich selten erlebt habe. Und insofern, ich habe bis auf diese kleinen Punkte auch überhaupt nichts auszusetzen. Ich sage einfach nur, nehmt euch die Zeit, verstehst? Dieses Spiel kennenzulernen.
Ah, Zeit.
Take time, verstehst du?
Ja.
Und lernt es kennen und macht euch selbst ein Bild. Es ist ja auch kostengünstig relativ, was ich so gesehen habe. Und es ist einfach wirklich toll und es ist ein super Geschenk auch vielleicht. Also super Ding.
Ich finde das mit den verdeckten Karten gar kein Kritikpunkt, sondern es verändert einfach das Spielgefühl. Was ich auch cool finde, dass ich da nochmal einen anderen Reiz drin habe. Meine Empfehlung ist noch, die Karten zu sleeven, übrigens.
Gute Idee, ja.
Aber wenn die mal markiert sind, weil du sie irgendwie verknickst oder weil du irgendwie einen Kratzer auf der Rückseite hast oder sowas, dann geht ein Teil des Spielgefühls verloren, weil ich sage, ah, guck mal, jetzt hast du da diese abgeranzte Ecke oder diesen kleinen Knick oder diesen kleinen Kratzer drin. Das ist die weiße 6. Das ist dann blöd, das nimmt mir dann ein bisschen was von genau dem, was da passiert, dass ich eben nicht genau weiß, was da.
Würde ich unbedingt empfehlen und ich glaube, der Verlag bietet die Sleeves ja sogar auch an, also der hat das selber erkannt, warum sie jetzt nicht von vornherein dabei lagen, naja gut, hätte ich mir eigentlich gewünscht, ehrlich gesagt, weil ich halte sie eigentlich für unabdingbar.
Ja, ich brauche auf jeden Fall, ich will diese Take-Time-Sleeves haben, die es dazu gehört, die gibt es aber nicht im Handel, ja, die gibt es
genau,
nur irgendwo dazu, wenn man das Spiel kauft, jetzt habe ich das Spiel halt schon und dann haben sie danach die Sleeves rausgebracht, also vielleicht muss ich nochmal was anderes dafür holen. Ich habe so billige Sleeves genommen, die machen keinen Spaß, die kleben zu sehr aneinander, aber ich kann wirklich sagen, ich weiß, Dima und Hans haben sich das Spiel gekauft, nachdem wir es gespielt haben. Mein Schulfreund hat sich das Spiel gekauft, nachdem ich es gespielt habe. Freunde von mir haben sich es gekauft. Also das kommt in meinen Runden an ganz vielen Stellen richtig gut an. Ich weiß, wir hatten eine Partie auf der Messe, da waren wir alle ein bisschen müde und drüber, da haben es nicht alle von uns gleichermaßen abgefeiert. Aber für mich ist das ein absolutes Highlight. Und dass ich mich hinsetze und an so einem Tag in Darmstadt den ganzen Tag fast nichts anderes spiele als Take Time. Ich habe 8 Stunden gespielt oder so. Also 8 Stunden. Das muss man schon irgendwie dann auch wollen. Genau. Also für mich ein Riesenhighlight und ich bin sehr gespannt, was mit diesem Spiel im nächsten Jahr noch passiert. Aber momentan sehe ich nicht allzu viele Titel, die da diesem Spiel seinen Rang ablaufen könnten als potenzielles Spiel des Jahres. Aber da ist ja noch ein halbes Jährchen Zeit und Gott sei Dank auch nicht unsere Aufgabe, das zu entscheiden. Das können immer schön die Leute aus der Jury dann besprechen. Ja, und damit, lieber Stefan, sind wir ja mit unserer Achterbahn sanft im Ziel angekommen, nachdem es ja zwischendurch ein bisschen holprig war. Ich Unsinn geredet habe bei der Minusberechnung der Würfel in Panda Royal. Das war dann vielleicht die Schraube oder der Looping, wo uns kurz ein bisschen schlecht wurde. Ansonsten haben wir ja formidabel Panda Royal behind Druids of Edora, Tricky Traders und Take Time, eine mitunter ruckelige, am Ende aber eine sanft hinabgleitende Fahrt nach einer riesigen Achterbahntour für uns erlebt. Und ich sag dir lieben Dank, dass du wieder mit dabei warst bei dieser Rezensionsfolge. Ich kann, glaube ich, schon verraten, von uns wird es auch zeitnah noch einen Jahresrückblick geben,
ja,
wo wir uns mal die besten Titel in bestimmten Kategorien anschauen. Und ich bin schon am Schwitzen beim Zusammenstellen der Liste.
Ja, ich bin noch nicht fleißig gewesen. Ich muss noch ein bisschen was tun dafür.
Bin schon sehr
fleißig auch
gewesen, aber noch nicht so entschlussfreudig. Aber die kommt auch zeitnah. Genau. Und insofern gibt's eigentlich noch gar keinen Grund, uns jetzt hier groß zu verabschieden. Aber zumindest für diese Folge machen wir den Deckel drauf.
Aber richtig rum, natürlich.
So heißt es bei euch, bei den anonymen Ludoholikern. Da ist nämlich Glückwunsch dazu, die 50. Folge erschienen mit eurer Top-Liste zu kooperativen Spielen. Da bin ich auch noch nicht ganz durch mit. Also Glückwunsch zu diesem kleinen Jubiläum.
Danke, danke. Wir haben auch zweiten Geburtstag jetzt.
Oder? Bitte?
Wir haben jetzt auch zweiten Geburtstag demnächst. Also insofern ist der Podcast nicht so alt wie ich, aber die, wenn du die Folgenzahl meinst, ja. Die Folgenzahl überholt mich jetzt langsam. Die
Folgenzahl überholt dich, ist auch ein gutes Gefühl, oder?
Ja, endlich.
Ja, genau. Und insofern, ja, vielen Dank für deine Zeit. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, uns interessiert natürlich, wie du die Spiele bewertest, über die wir gerade gesprochen haben. Da interessiert uns deine Meinung. Wir freuen uns außerdem über eine positive Rezension bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder natürlich gerne auch Kommentare dort. Ich sag dir, lieber Stefan, ganz lieben Dank für deine Zeit, fürs Dabeisein. Wünsche dir, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere, spiel ein bisschen was, vielleicht noch in der ruhigen Zeit. Und das letzte Wort hat auch heute mein Gast, das ist Stefan Hanf von den anonymen Ludoholikern und dem Podcast.
Ja, ich gehe einfach raus mit dem Wunsch nach der Achterbahnfahrt, die wir jetzt gerade hatten, dass das kommende Jahr 2026 für euch eben keine Achterbahnfahrt wird. Und wenn es eine wird, dann eine sehr ruhige, sehr harmonische und sehr schöne. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen. Ich wünsche euch einen guten Übergang zu 2026 und wir sehen uns auf der anderen Seite.